Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nr. 38.
Jawohl.
Und wir müssen heute, glaube ich, mal ein wenig über die Apokalypse reden.
Ja, also es hat uns so ein bisschen eingeholt. Und wir dachten, wir können vielleicht gemeinsam hier so eine Art Selbsthilfegruppe gründen.
Die
postapokalyptische
Zombie-Apokalypsen-Überstehungs-Selbsthilfegruppe.
Naja, die Frage hat sich ja schon länger gegründet. Wir haben ja mit Rob mal auf dem Camp diese tolle Sendung gemacht, die auch sehr, sehr gut angekommen ist. So, die war so ein bisschen, wie soll ich sagen, konkreter. So, nach dem Motto, welche Bunker werden Wandtypen sich eignen für welches Szenario. Und schon damals hat sich ja eigentlich die Frage gestellt, ab wann wir denn jetzt eigentlich ausrufen, dass die Apokalypse da ist. Und ich denke, jetzt nach Trump ist ein guter Moment.
Ich glaube, es ist noch zu früh.
Ja?
Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Trump möglicherweise weniger schlecht wird, als wir es alle erwarten. Ich glaube nur, er wird anders schlecht, als wir es erwarten. Also das ist halt, wir bewegen uns halt in einer Zeit, wo Vorhersagen über die Zukunft eigentlich nicht mehr möglich sind, wo wir also nicht mehr in der Lage sind zu sagen, der wird sich so und so verhalten oder auch nur dessen Interessen. Oder deren Interessen sind so und so und deswegen werden sie sich so und so verhalten.
Und zwar schon für die nahe Zukunft. So nächste Woche geht schon nicht mehr.
Genau. Ja? Ist halt so alles völlig nonlinear geworden. So. Und das ist halt eine Sache, die relativ verwirrend ist, weil natürlich ist es einfach jetzt halt zu sagen, so okay, Amerika wird im Faschismus versinken, offener Rassismus wird irgendwie die Vereinigten Staaten regieren, die werden ihre Mauer bauen und so weiter. Also quasi das gesamte Trump-Programm wortwörtlich zu nehmen und nach vorne zu extrapolieren, ist natürlich eine Möglichkeit, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Sie hat den großen Vorteil, dass man, wenn man das annimmt, natürlich irgendwie auf das Allerschlimmste vorbereitet ist mental. Also es ist halt dann so, also es ist halt so die, sag mal so, der apokalyptische Aufschrei auf der liberalen Linken über dieses Wahlergebnis hat natürlich den Vorteil, dass, wenn es jetzt nicht ganz so schlimm kommt, dann können sie sich sogar fast noch ein bisschen freuen. Hingegen machen sich halt keine Illusionen darüber, was halt passiert, wie es halt auch kommen kann. Und meine, was wir halt schon deutlich sehen, ist ja ein dramatischer Anstieg von rassistischer Gewalt, von Altersrassismus, von, Leuten, die ziemlich lange in ihrem Kämmerlein waren und da halt irgendwie ihre Nazi-Flagge irgendwie an der Wand hatten und sich jetzt halt an die Öffentlichkeit trauen und glauben, dass sie halt die neuen Herren sind. So. Und das ist halt natürlich ein Punkt, wo man schon halt irgendwie ernsthaft Angst bekommen kann, insbesondere wenn man halt irgendwie jetzt nicht unbedingt irgendwie zu denen gehört, die in den USA besonders irgendwie privilegiert und irgendwie gut angesehen sind. So. Und daraus folgt natürlich jetzt halt auch eine relativ apokalyptische Weltsicht. So. Also die von Leuten, die jetzt einfach sagen, okay, wir müssen hier weg, geht nicht mehr anders.
Also ich finde die Diskussion deswegen ausgesprochen spannend, gerade weil Trumps Wahlprogramm eben so, unkonkret ist. Ja? Der hat sich im Grunde zu jedem Thema in alle Richtungen irgendwann mal geäußert. Das heißt, Voraussagen, die jetzt die Apokalypse annehmen, die picken sich halt da die Aussagen raus, die auf eine Apokalypse hindeuten. Aber es gibt eben auch jeweils in die andere Richtung Aussagen von Trump. Das macht es so ein bisschen schwierig. Ist wie so ein Wackelpudding, den du an die Wand nageln willst. Da kannst du immer, wenn du irgendwie glaubst, du hast einen Punkt erwischt, dann twittert der schon wieder das Gegenteil. Ja?
Na gut,
Trump ist so ein bisschen, das ist auch ein Mechanismus, auf den wir gleich nochmal in Ruhe eingehen werden. Aber worüber wir also eigentlich reden wollen, ist gar nicht die konkrete Ausprägung des Chaos in Sachen Trump, sondern dieser generelle Trend, dass die Welt plötzlich aussieht, als würden unsere Modelle nicht mehr fitten. Ne? Wir haben ja alle irgendwie ein Modell, wie die Welt funktioniert und das passt nicht mehr. Und das ist teilweise, liegt das daran, dass unser Modell scheiße ist, aber teilweise ist es auch aktiv herbeigeführt. Ich muss ja sagen, ich fühle mich persönlich gut vorbereitet auf die Trump-Ebene, Ära. Ich bin
durch deine ausführliche Lektüre von Reddit?
Durch Rollenspiele habe ich in Shadowrun und in anderer dystopischer Sci-Fi-Literatur genau gelesen, was jetzt passiert, ja. Jetzt kommen die Trolle aus ihren, also die tatsächlich Trolle bei Shadowrun gibt es tatsächlich Trolle, ja, und Orks und Elfen und so und die Magie kehrt zurück. Aber abgesehen von dem Teil gibt es eben Vorhersagen, die durchaus jetzt alle passieren könnten, teilweise schon passiert sind. Insofern ist für mich sehr faszinierend, dass plötzlich, also ich will es mal so ausdrücken, bisher fühlte sich das Leben so ein bisschen an wie eine Eisenbahn. Ja? Man weiß eigentlich grob, wo es hingeht. Also man weiß nicht, wie schnell es geht, aber man ist eigentlich, der offene Horizont ist nicht sehr offen, sondern es gibt halt die Richtung, in die wir fahren. Und plötzlich haben wir, naja, das kann man jetzt Chaos nennen, aber man kann es auch Freiheit nennen oder Gelegenheit, ja. Wir haben plötzlich ist der Himmel offen und wir haben kaum noch Haltepunkte.
Also ich glaube, die Analogie passt nicht so ganz für mich.
Nein,
es
aber
ja so, also ich, es ist schon so, es gab halt bisher ein relativ schmales Band an Möglichkeiten, aber es war halt irgendwie nicht so ganz klar, ob es nach unten oder nach oben geht. Und was wir jetzt haben, ist halt irgendwie, dieses Band an Möglichkeiten verbreitert sich, aber es geht relativ klar nach unten.
Es geht relativ klar nach unten, das stimmt. Auf der anderen Seite kann man es auch wie ein Ökonom sehen, ja, als die gesehen haben, es geht nach unten. Also viele Jahre haben Ökonomen immer auf Investment gezockt. Ja, die haben halt Aktien gekauft und wenn das Unternehmen nach oben ging, haben sie wieder verkauft. Und als klar war, Aktien gehen auch mal nach unten, auch mal viele Aktien und auch mal auf längere Sicht, dann haben sie halt angefangen, Casino zu bauen, wo man auf sinkende Aktien zocken kann. Und das ist ihnen von vielen Leuten übel genommen worden, aber ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen, dass man nicht einfach sagt, okay, das ist alles scheiße, ich stürze mich jetzt von der Brücke, sondern man kann es auch unter widrigsten Umständen noch als Gelegenheit sehen. Denn jetzt, wenn es mehr Chaos gibt, gibt es eben auch mehr Möglichkeiten bei Leuten, die bisher alles alternativlos genannt haben und einfach durchgemacht haben. Da gibt es jetzt plötzlich einen Hebel, den man ansetzen kann.
Naja, bloß die Öffnung geht halt in beide Richtungen, ne? Und momentan ist es halt nicht so, dass irgendwie, sag mal, der eher positive, liberal eingestellte Teil der Gesellschaft da halt gerade Oberwasser hat, sondern wir sehen halt ja eigentlich eher, dass die Leute, die halt irgendwie xenophobisch eingestellt sind, die halt irgendwie eher eine geschlossene Gesellschaft wollen, die halt irgendwie eher den, autoritären Staat wünschen, dass die halt eher Oberwasser haben und sich für die halt eben, also die Möglichkeit zur Ausnutzung ergibt.
Ich will das gar nicht in Abrede stellen, das stimmt. Allerdings kann man das auch so erklären, dass die halt ihr Momentum noch hatten. Ja, wir haben vor der Wahl haben wir zwei Leute gehabt oder vor der Brexit-Abstimmung oder vor egal welchen, was man jetzt konkret nimmt als Entscheidungspunkt, haben wir ja zwei Gruppen, die gegeneinander stehen, inhaltlich. Und die eine gewinnt und das war jetzt eben ein paar Mal die mit den negativen Aspekten. Und die haben dann nach der Wahl natürlich erstmal einen Impuls, dem sie noch der Trägheit folgend weitermachen. Das heißt aber nicht, dass die langfristig gewinnen. Ja? Es kann auch passieren, dass die Leute, die jetzt verloren haben, sagen, okay, dann brauchen wir jetzt hier, müssen wir mehr Krafteinwirkung, müssen wir mehr Drehmoment auf die Straße bringen. Ja, das kann auch heißen, dass das die Gegenseite energisiert. Und also ob das jetzt passiert, weiß man nicht, aber wo ich mich jetzt halt gegen wehren will, ist, dass man jetzt sagt, okay, wir haben nicht nur verloren, sondern wir sind jetzt alle tot, wir sind so gut wie tot.
Ja, da stimme ich auch nicht überein.
Das ist scheiße.
Aber was du ja so ein bisschen artikulierst, ist ja quasi diese These von der notwendigen Verschärfung der Umstände als notwendige Voraussetzung dafür, dass es irgendwie besser wird. Denn ist ja
Die halte ich auch nicht für völlig von Hand gewiesen, auch wenn ich die jetzt gar nicht meinte. Aber stimmt, es gibt da eine Überlappung. Aber ich meine, das hat ja schon Marx gesagt, ne? Also das ist nicht...
Leninismus,
okay. Aber, das würde ich jetzt, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Argumente, die dagegen sprechen?
Ja, hat noch nie funktioniert. Also tatsächlich war es so, dass
jetzt wollte ich hier gerade ein bisschen gute Laune verbreiten, schon wieder alles scheiße.
Nee, also tatsächlich war es halt eine Idee von Lenin, die von Stalin dann halt irgendwie zur Doktrin erhoben wurde. Aber gut, natürlich kann es halt sein. Also es ist schon so, dass natürlich wenn die Umstände halt schlechter werden, dann raufen sich die Leute zusammen. Insbesondere wenn man sich halt die Wahlergebnisse in Amiland anguckt, sind die ja eigentlich, insbesondere was das Popular Vote angeht, halt jetzt schon so, dass man sagen kann, okay, dieses Land ist nicht komplett wahnsinnig geworden. Allerdings, wenn man halt zum Beispiel mal Kalifornien rausrechnet aus den USA, dann sieht das halt schon wieder anders aus. Ja, es ist halt so ein, also diese 2 Millionen Stimmen Mehrheit für Hillary sind halt genau irgendwie die Abstimmung in Kalifornien.
So, ja.
Also es halt, kann man halt genau sagen, das ist halt Kalifornien, was
ja, aber das ist keine sinnvolle Aussage. Das kannst du genauso gut irgendwie, kannst auch in New York, lag Hillary weit vorne, und wenn du New York rausnimmst, aber das
naja,
ist halt nicht die Wahl ohne New York oder ohne Kalifornien.
Ja, naja, es gehen die Kalifornier mittlerweile anders.
Die Kalifornier denken jetzt über Absplitten nach, aber ist, glaube ich, auch nicht die richtige Entscheidung.
Nee.
Also ich muss sagen, ich finde persönlich auch Zeiten interessanter für mich, wo ich das Gefühl habe, es gibt mehr.
Du kennst doch den alten chinesischen
Spruch. Genau, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich finde, wir leben in sehr interessanten Zeiten.
Das ist so, irgendjemand muss uns sehr effektiv verflucht haben.
Ja, aber ich meine, also selbst wenn wir jetzt, wenn ich dir jetzt zustimmen würde, was ich nicht tue, dass wir sozusagen, dass es jetzt nur nach unten gehen kann, ja. Selbst wenn du das annimmst, dass ich keine Einflussmöglichkeiten habe und ich kann jetzt nur zugucken, wie es alles vor die Hunde geht, ist das immer noch interessanter, als wenn es irgendwie vor sich hin stagniert und niemand irgendwelche Einflussmöglichkeiten hat. Ja? Also ich finde das besser, wenn nur die Gegenseite Einflussmöglichkeiten hat, als wenn niemand Einflussmöglichkeiten hat, weil dann kann ich mich auch gleich erhängen. Ja, kann ich irgendwie sagen, ich weiß, wo es hingeht, das muss ich dann nicht mehr erleben. Aber so gibt es wenigstens noch so ein Element, der ist noch nicht völlig klar, was jetzt passiert.
Also sagen wir so, es ist so dermaßen völlig nicht klar, was jetzt passiert, dass also dieses es wird nicht langweilig werden, davon können wir halt ausgehen. Eigentlich ist halt der, also ich teile halt auch nicht die Ansicht meiner amerikanischen Freunde, die halt sagen, so jetzt ist halt der Weg in die Autokratie da halt vorgezeichnet und da wird halt auch kein Weg dran vorbeiführen. Wir haben schon alle möglichen anderen merkwürdigen Umschwünge, insbesondere in der amerikanischen Geschichte gesehen, mit denen man vorher nicht rechnen konnte. Insofern schauen wir mal, es kann halt passieren, Wachsamkeit schadet halt nicht. Also ist halt die Frage, ob man sich halt darauf vorbereiten soll, dass passiert, da ist die Antwort natürlich klar ja, weil es halt jetzt, da muss man halt jetzt mit rechnen. Und der Nepotismus, den Trump da gerade in den Tag legt, also dieses We built the greatest swamp of it all, it will be a tremendous swamp, the swamp of epic swamp, proportions.
The biggest swamp you've ever seen.
Und also wenn man sich anguckt, wen der halt jetzt da in seine Regierung beruft und irgendwie Wall Street-Leute halt irgendwie ins Finanzministerium, also Goldman Sachs genau sagt ins Finanzministerium und
ein General zum Verteidigungsminister.
Genau, also da gibt's halt eine Menge.
Da sieht man nicht viel von der Slogan ist ja, wir wollen den Sumpf trockenlegen.
Genau,
und drain the swamp. Bisher sehen wir eher mehr Sumpf als vorher.
Ja.
Aber ich mache mir, wie gesagt, habe ich ja auch vor der Wahl schon gesagt, ich mache mir gar nicht so um den Trump Sorgen, sondern der Trump, also der Präsident hat nicht so viel Einfluss. Der hat zwar viel Einfluss, aber er hat nicht so viel Einfluss wie Kongress, ja, der Unter- und Oberhaus, und die sind beide in den Händen der Republikaner.
Genau.
Und der Supreme Court, der so die letzte Checks and Balances-Sache ist, die am Durchregieren hindern könnte, da gibt es seit, ich glaube März letzten Jahres war das, gibt es da einen freien Posten, da ist einer von den Neuen gestorben und die Republikaner haben einfach verhindert, dass ein neuer Kandidat von Obama benannt wird. Das ist auch völlig unprecedented. Das hat es noch nie gegeben, dass einfach gesagt haben, okay, wir stellen niemanden auf. Und Obama hat da zwei Leute vorgeschlagen, aber bis der Senat dem zustimmt, sind die halt nicht auf dem Posten. Und der Senat hat gesagt, okay, wir pokern jetzt, dass der nächste Präsident ein Republikaner wird, was jetzt auch passiert ist. Und das heißt, dass die können jetzt halt irgendeinen Ultra-Hardliner ernennen. Und es gibt noch zwei oder ich glaube sogar drei andere Richter im Supreme Court, die über 80 sind, die also demnächst wahrscheinlich das Zeitliche segnen werden. Trump kann jetzt auf Jahrzehnte hin den Supreme Court krass mit furchtbaren Hardlinern besetzen. Also da mache ich mir noch mehr Sorgen, denn der Supreme Court hat viele gute Sachen über die Jahre entschieden. Zum Beispiel, dass Abtreibungen erlaubt sind in den USA generell. Das ist eine Sache, die auf den Supreme Court zurückgeht und nicht auf den Kongress, ja. Und da würde ich mir mehr Sorgen machen als über Trump. Aber das ist natürlich, das ist jetzt irgendwie Potato, ja. Bevor man sich jetzt Sorgen macht.
Ich würde das nicht trennen.
Punkt, nee, also, aber ich will nur sagen, das darf man nicht an Trump festmachen, sondern das ist halt die Republikaner haben jetzt die Mehrheit. Und Trump ist der Typ an der Spitze. Aber es ist nicht nur der eine Typ, ja. Wenn man jetzt Trump irgendwie, wenn der jetzt einen Autounfall hat, sage ich mal, dann übernimmt sein Vize, und das ist ein ganz übler Tea Party-Verrückter. Der heißt Mike Pence und der hetzt seit Jahren gegen Schwule, gegen Homo-Ehe, gegen Abtreibung, ist so ein Pro-Life-Typ und wollte irgendwie Planned Parenthood die Kohle wegnehmen. Das ist so eine Vereinigungen, wo man sich als so Familienberatung und die helfen auch, einen Abtreibungsarzt zu finden, wenn es denn sein muss und so. Das heißt, das wird noch viel schlimmer. Trump ist zwar schlimm, aber der ist wenigstens kein Überzeugungstäter, sondern bei dem ist es noch so ein, es wirkt eher wie so ein Würfel, ja. Das, also seine Entscheidungen bisher wirken so ein bisschen so, als wenn es halt irgendwie Tageslaune ist, wie er entscheidet. Das heißt, da kann versehentlich auch mal eine in die richtige Richtung gehen, aber bei dem Pence, da kann gar nichts in die richtige Richtung gehen. Also es ist das Umfeld, was scheiße ist, und Trump ist nur ein Aspekt davon.
Ich würde es halt nicht trennen wollen, weil der Punkt ist halt, dass diese sagen wir mal, republikanische Machtübernahme, die da passiert, und wo Trump nun mal derjenige war, der halt dafür gesorgt hat, dass es passieren konnte, ist ja natürlich Teil eines größeren Kontexts. Ne? Also wir haben ja rings um die Welt so eine Übernahme von Leuten, die, also nehmen wir in den Philippinen, da Duterte, der halt nun auch ein relativ extremes Beispiel ist. Wir sehen es halt in Osteuropa, irgendwie in Ungarn, in Polen, wo eher rechtskonservative, autokratische Regierungen an die Macht kommen. Wir haben in Frankreich jetzt gerade irgendwie die Wahl zwischen irgendwie Marie Le Pen, die nun halt so quasi die dortige AfD ist, und dem Kandidaten der französischen Konservativen, der, dagegen ist Seehofer, wenn man sich so seine Position anguckt, fast ein Sozialdemokrat, ja. Also das ist halt ein, so, und das heißt also, die Wahl in Frankreich ist eigentlich nur zwischen offen rechtsextrem und, naja, nicht ganz so offen rechtsextrem, ja. Also das ist halt, und dazu muss man sagen, und der wird dann halt hier, weil er nicht ganz so schlimm ist, ja.
Wird er hier noch gefeiert?
Wird er hier nach den deutschen Medien als die Alternative gefeiert, aber wenn man sich dessen Position anguckt, dann kann man einfach nur sagen, so, Entschuldigung. Und die Frage, die sich natürlich irgendwie, also die, wo in Deutschland natürlich irgendwie das große Zittern jetzt natürlich losgeht, ist halt die Bundestagswahl. Also die wird halt irgendwie nächstes Jahr stattfinden und wahrscheinlich irgendwann im Oktober. Und die Frage, was bis dahin noch alles passiert und welche Strömungen und Stimmungen halt dann irgendwie die AfD wie stark machen, ist halt auch nicht wirklich zu beantworten. Also wenn wir uns die Umfragen angucken und die letzten Wahlen, dann haben wir halt hier so ein, ich würde sagen so, naja, irgendwas zwischen 17% und 25%, wo halt irgendwie die AfD landen wird so. Und wenn man sich anguckt, wie die SPD gerade vor sich hin schwächelt, dann ist es halt durchaus möglich, dass, also sowas wie Rot-Rot-Grün, was wir jetzt hier in Berlin haben, wird möglicherweise einfach nicht funktionieren, weil die SPD so schwach geworden ist. Das heißt also, die Alternative ist dann halt hier zwischen sowas wie Schwarz-Grün, großer Koalition, und viel mehr Alternative gibt es dann halt eigentlich nicht mehr. Ja. Das sind dann halt so die...
Irgendeine geduldete Minderheitsgeschichte könnte noch gehen. Nee,
wenn es eine Mehrheit ohne die AfD gibt, dann wird es die Mehrheit geben. Also da kannst du davon ausgehen.
Also jedenfalls, ich finde auch, man muss ein bisschen von so geografisch begrenzten Betrachtungen wegkommen.
Ja,
das denn ist ein Megatrend. Was wir hier gerade haben, ist weltweit ein Auflehnen gegen, also der Bevölkerung, gegen eine Politik, die ihnen im Grunde systematisch über die Jahre die Mitmachmöglichkeiten verwehrt hat.
Das ist nicht der Punkt, glaube ich.
Also das ist mein Eindruck, dass die Leute einfach den Eindruck haben, ich habe hier die Wahl zwischen A und B und die machen eh dasselbe. Das ist ja immer noch so.
Genau, und die Frage ist, was ist dasselbe? Und dasselbe ist halt genau diese, so zu tun, als wäre Globalisierung gut für die meisten Leute. Ja, und das ist halt ein Ding, was die...
Naja.
Was halt einfach nicht, lass mich kurz ausreden.
Ich argumentiere warte, sogar,
Moment, ist es, okay, Moment, weiter. Ne? Also der Punkt ist, wenn du dir anguckst, wer sind die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, wer sind die Leute, die für die AfD stimmen, wie entwickeln sich die Stimmen in Frankreich, wer sind die Leute, die in Ungarn irgendwie Orban in die Macht gebracht haben, sind Leute, die sagen, okay, Globalisierung war vielleicht bisher ganz gut für uns, aber jetzt geht's an unser Eingemachtes. Ne? Also jetzt sind wir dran. Also ist halt der untere Rand der Mittelschicht und die werden halt von der Automatisierung und der Globalisierung gefressen. Und zwar absehbar. Wenn du dir in Amiland anguckst, wo die Jobs geblieben sind, also die halt irgendwie Output versus Jobs, siehst du halt ganz klar die Automatisierungseffekte. So,
das heißt, Mac-Jobs gibt es noch, so alles
ja, irgendwie Dienstleistungs-Bullshit. So Billigjobs und die werden interessanterweise auch noch durchaus die nächsten sein, die halt irgendwie von Automatisierung gefressen
werden. Ja, ich habe jetzt gerade erst so ein Ding gelesen über McDonald's, die in Amerika jetzt so Terminals aufbauen.
Ja, hier auch schon.
Da wird das tatsächlich... Also da wird das Personal weggemacht. Da hast du dann am Tisch, so, also das habe ich hier noch nicht gehört, aber du hast an jedem Tisch irgendwie ein Terminal. Du setzt dich dann irgendwie hin. Bevor du hingehst mit deiner App, bestellst du sozusagen, was du haben willst. Und das einzige Personal, was es noch gibt, ist jemand, der dir das dann aus der Küche zu deinem Tisch trägt.
Also hier haben sie
und halt das kannst du auch gut automatisieren, das haben die Japaner mit ihren Sushi-Dingern demonstriert. Also das geht alles den Bach runter und ich glaube, das ist schon längst jetzt sozusagen, als wenn jetzt irgendwie, es geht ans Eingemachte, das geht seit vielen Jahren ans Eingemachte. Wir haben schon ganz,
wir haben
viele Jobs verloren.
Wir haben einen Tipping Point überschritten und der Tipping Point besteht darin, dass die Leute, die bisher arbeitslos wurden, hatten das Gefühl, sie kriegen noch irgendwie einen Job. Also einen, der so irgendwie noch irgendwas mit ihrem Bildungslevel, mit ihrem Anspruch ans Leben, mit dem, was sie vorher verdient haben, zu tun hat.
Ja.
Und die sehen das halt jetzt links und rechts wegbröseln. In der Regel sind sie noch nicht davon akut betroffen. Ne? Also das ist ja auch sehr interessant. Also selbst bei den Wahlen in Amiland ist es ja so, dass die Leute, die akut betroffen waren, haben in der Regel Hillary gewählt. Aber die Leute, die Angst davor haben, dass sie betroffen werden, die haben Trump gewählt.
Moment, das ist aber auch nicht so einfach. Also ich habe ja ein paar Freunde in Amerika und ich habe beobachten können, dass die Eltern noch nicht betroffen sind, aber ihre Kinder sind betroffen. Ja?
Hm.
Die Kinder kommen mit einer erdrückenden Schuld aus dem College. Und also wir reden hier von sechsstelligen Beträgen, ja.
Mhm.
Und die finden dann, wenn sie Glück haben, irgendwie einen Job im Supermarkt, der die Wagen zurückrollt, ja, die Einkaufswagen vom Parkplatz in den. Die merken sehr wohl, wo es hingeht. Sie sind vielleicht persönlich gerade nicht betroffen und können noch den Rest der Familie durchfüttern. Aber dass sie nicht betroffen sind, stimmt nicht. Ihre Familie ist betroffen, ja. Also, das darf man sich so einfach nicht vorstellen. Und ich möchte auch sagen, also ich bin jetzt kein Globalisierungsfreund, aber Globalisierung hilft unter dem Strich den Leuten, indem es uns vergleichsweise viel wegnimmt und es unter vergleichsweise vielen Chinesen verteilt. Und denen geht es wirklich dramatisch besser, aber das hilft bei uns natürlich nicht. Also es ist nicht so, dass Globalisierung inhärent scheiße ist. Das ist sogar eine sehr humanistische Idee eigentlich, ja. Man könnte
man drüber debattieren.
Nein, aber ich will mal den nur so zum Erkenntnis gewinnen, will ich ja versuchen, den Punkt zu machen, dass du Globalisierungskritik als Krise des Humanismus werten kannst, weil du sagen kannst, ich bin zwar eigentlich dafür, dass alle Leute irgendwie gleich gut leben sollen, aber wenn es über die Globalisierung herbeigeführt wird und ich plötzlich sehe, okay, dann geht es mir aber eben massiv schlechter, dann wird irgendwann so ein Punkt erreicht, ist wie mit den Flüchtlingen, ne? Die meisten Deutschen sagen bei Umfragen, eigentlich finden sie das gut, dass den Flüchtlingen geholfen wird. Aber wenn das Flüchtlingsheim dann bei ihnen vor der Tür aufgebaut wird, dann sind doch wieder alle möglichen Leute dagegen.
Der Schwachpunkt an der Globalisierungsargumentation ist, dass wenn es denn so wäre, dass tatsächlich irgendwie es nur eine Gleichverteilung gäbe, dann hätte ja niemand wirklich ein Argument. Aber was ja dabei passiert ist, dass es halt zu einer enormen Kapitalkonzentration in Händen von sehr wenigen kommt, die an den richtigen Stellen
sitzen. Ja, das stimmt natürlich.
Ne, und das ist halt der Punkt, wie viel davon kommt denn da halt an? Na, also das halt, es gibt da, also ich erinnere nur mal an den unsterblichen Anfang von Snow Crash. Ne, kannst du dich noch erinnern?
Ich habe den nie gelesen, muss ich dir sagen. Oh, immer noch nicht, immer noch nicht.
Du wirst eine Kulturbanause.
Ja.
Das solltest du mal dringend tun. Jedenfalls, das ist halt, also der Anfang geht halt ungefähr so aus dem Kopf zitiert. Nachdem die unsichtbare Hand der Globalisierung das, was da war, so um die Welt verschmiert hatte, dass es aus der Perspektive eines pakistanischen Ziegelbrenners wie Wohlstand aussah. So fängt der Roman an. So.
Stimmt ja auch.
Ja. Und
nee, also das Versprechen der Globalisierung, dass es für uns Vorteile bringt, der ist natürlich Unsinn. Das bringt für irgendwie 3-4 Banker und die Aldi-Familie bringt das Vorteile. Für den normalen Bürger nicht, aber das ist eine der Lügen, die Politik den Leuten verkauft hat. Und ich glaube, das ist auch eine der Wurzeln dafür, dass die Leute jetzt halt mit ihrer Stimme irgendwelche Populisten wählen oder irgendwelche Extremisten, würde ich schon. Ich finde Populist, finde ich ein scheiß Wort.
Ja, Populist ist nicht
gut. Denn das ist die Jobbeschreibung des Politikers.
Ich finde Extremist nicht gut, weil Extremist, ich habe nichts gegen tatsächlich Leute, die halt irgendwie
extreme Positionen beteiligen,
weil das schafft den Gedanken so. mein Problem ist halt diese Fremdenfeindlichkeit. Also diese Xenophobie ist halt der Kern dieses Problems, dass halt einfach Leute nicht damit leben können, dass andere Leute anders sind. So, und zwar auf allen Seiten. Das ist mir irgendwie.
Also das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, wenn es dir nicht scheiße geht, dann hast du auch
kein Problem. Ist deine Toleranz viel größer, natürlich. Ja,
aber das ist doch der Punkt, dass den Leuten versprochen wurde, ihnen würde es besser gehen. Und wenn es ihnen dann nicht besser geht, dann muss es irgendwo hin. Und es kanalisiert sich gegen die Ausländer, weil das ist der einfachste Gegner. Denen geht es noch schlechter, die können sich nicht wehren.
Nicht mal nur die Ausländer, alle, die anders
sind. Alle, die anders sind, ja, genau.
Genau, das ist halt der Punkt, weswegen geht der auch wieder, wenn du in Polen anguckst, halt irgendwie, wo es dann plötzlich wieder gegen die Schwulen geht, so, und wo ja. du denkst, dachtest so,
in UK, ganz UK groß auch, nach Brexit, ja.
So, genau, wir dachten so vor 3 Jahren, dachten wir so, okay, können wir dieses Thema endlich abschließen, so, dass irgendwie Leute ja. nicht mehr wegen ihrer Sexualität diskriminiert werden, so, und dann geht's jetzt wieder los, so, weil das halt irgendwie unter der Oberfläche wieder weiter blubbert.
Es ist zum Kotzen, aber, ja. also was ich ja glaube, ist, dass der eigentlich Schuldige ist dieses Wachstumsversprechen, ja. Die Globalisierungsleute haben uns ja versprochen, irgendwie dank ewigen Wachstums. Und die haben ja sozusagen argumentiert, die Automatisierung hilft uns noch dabei, weil sie die Produktivität steigern wird. Und damit wird es allen gut geben. Allen wird es besser gehen. Und das ist halt Bullshit. Und die Leute haben es aber geglaubt. Ja? Obwohl es abzusehen war.
Naja, und sie haben...
Und diesen Wachstum, den gibt es halt nicht mehr. Und das kracht jetzt halt an den Stellen, wo die Leute sich nicht auf das, was sie haben, zum Zocken beschränkt haben, sondern wo die Leute mit Sachen gezockt haben, die sie für die Zukunft erwarten. Und das ist ja ein echtes Problem, ja?
Ich glaube, es geht sogar noch weiter, weil die, also da gibt es so eine Rede von Orban, ich glaube, ich habe da schon mal darauf hingewiesen, wo er, ich glaube 2008, sowas sagte wie so, naja, ihr mit eurem Wirtschaftsliberalismus und dem daran hängenden gesellschaftlichen Liberalismus, ihr habt diese Krise verursacht, ne?
Ja.
Und genau diese Verknüpfung von Demokratie, Menschenrechten, Gleichbehandlung von Menschen mit den negativen Aspekten von Globalisierung und Wirtschaftsliberalismus. Und der ist ja von der, sozusagen von der wirtschaftlichen Seite ja immer so gefahren worden. Er sagt, okay, irgendwie Marktöffnung bringt Demokratie, war ja lange das Mantra, ne? Also das ist ja, darauf ist ja quasi auch die ganze EU-Erweiterung beruht ja genau darauf, auf diesem Gedanken zu sagen, wenn wir die Leute in den, also auch die irgendwelche Länder, die halt in Osteuropa jetzt irgendwie nun nicht gerade so irgendwie so die strahlende Historie von irgendwie positive Demokratie hatten, wenn wir die in den Markt lassen, dann demokratisieren die sich quasi von ganz alleine.
Aber das Faszinierende ist ja, das stimmt. Also ich bin ja auch immer so ein bisschen negativ.
Naja, also das würde ich ja gerade mal bestreiten wollen.
Moment, aber es gibt diese Statistiken von dem Hans Gosling, heißt der. Das ja. ist der, also jetzt nicht auf die EU, ich will es nicht auf die EU beschränken, aber in China, Bangladesch, Indien sind die sämtliche so Werte, die man für die Bewertung der Gesundheit einer Gesellschaft nimmt, haben sich massiv nach oben entwickelt. Die Lebenserwartung ist hochgegangen, der plötzliche Kindstod ist zurückgegangen.
Ich meine, Wohlstand gesundheitliche hilft gegen Sterben, das ist schon richtig, ja.
Nein, aber das heißt, das ja. ist das Versprechen gewesen. Das mit der Demokratie ist so ein Sekundärding, dass man sich denkt, wenn es den Leuten besser geht, dann haben die auch keinen Grund mehr, nicht Demokratie zu machen. So war jedenfalls, so habe ich das immer aufgenommen.
Ja.
Und also der erste Teil stimmt. Es geht wirklich fast allen Ländern auf der Welt sehr viel besser als noch vor 20, 30 Jahren.
Aber die Gegenthese dazu ist ja nur, weil wir halt quasi Free Energy haben.
Ja.
Ne? Also weil wir halt einfach dadurch, dass wir halt einfach irgendwie den Planeten an die Wand fahren, mit fossilen Energieträgern in der Lage waren, halt bis dato halt irgendwie Wachstum zu finanzieren. Also beziehungsweise überhaupt zu ermöglichen.
Und gut, aber
Genau. Also der eine Punkt, der mir noch wichtig ist, ist halt genau diese Verknüpfung von Demokratie und sozusagen Globalisierung und Wohlstand. Was wir überall ja gerade sehen, ist halt genau das Gegenteil. Wir sehen halt das, was die Russen gemanagte Demokratie nennen, das, was die Chinesen harmonische Gesellschaft nennen. Ja, und wenn du dir Polen anguckst und Ungarn, dann haben die genau diese Ideen sich da weggeborgt und gesagt so, der gesunde Volkskörper braucht diese liberalen, schwulen Medien nicht. Ne? So Sachen kommen da von in Polen.
Ja.
So dieses, das ist doch sowieso die verdorbene, verkommene Elite. Ne?
Meinst du, dass das wirklich zusammenhängt oder ist das die ja. Gegenbewegung? Das ist mir nämlich nicht so klar.
Die Gegenbewegung dagegen, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen durch die Globalisierung und den Neoliberalismus für die Leute in einer bedrohlichen Art und Weise entwickelt haben. Ich sage zwar nicht, dass es ihnen wirklich scheiße geht, allen, sondern es ist eine bedrohliche Entwicklung, wo sie absehbar sehen, okay, wenn jetzt noch der Dienstleistungsmarkt wegautomatisiert wird oder liberalisiert wird, ne, also das ist
ja
dieses,
ja, ja.
Müssen wir vielleicht sogar mal erwähnen, so dieses Teaser Agreement, dieses Trade and Services Agreement, ist wahrscheinlich für die Leute, die heute AfD wählen, noch eine sehr viel größere Bedrohung, persönliche Bedrohung als TTIP. Ne, TTIP ist nur irgendwie im Wesentlichen, naja gut, dann können Investoren halt gegen Staaten irgendwie klagen.
Teaser hat auch große Nachteile,
aber große Nachteile,
ist nicht der Todesstoß, der Teaser ist.
Genau, Teaser ist halt ein Ding, was halt völlig übersehen wird, heißt, bedeutet halt die Globalisierung des Dienstleistungsmarktes. Das heißt also, alles, was Dienstleistung ist, bis hin, sagen wir mal, zu Altenpflege und all diese ganzen Dinge, die sie uns immer verkauft haben als, ja, die Automatisierung wird halt die Manufacturing-Jobs platt machen, aber dann haben wir ganz viele tolle neue Dienstleistungsjobs. Die werden dadurch globalisiert. So, und das heißt halt, dass halt ein alles, was irgendwie an Dienstleistungen zum Beispiel von der öffentlichen Hand ausgeschrieben wird, bis auf ganz wenige Ausnahmen im Bereich Sicherheit, müsste dann innerhalb des gesamten Teaser-Gruppe geöffnet werden. Heißt aber eben auch, dass zum Beispiel sowas wie eine Straßenreinigung für hier geöffnet werden muss. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, was es bedeutet. Da geht es ja nicht um Menschen, die diese Dienstleistung ausführen. Ne? Da könnte man ja denken, okay, gut, ob ich jetzt für eine spanische Firma oder für
eine Zeitarbeitsfirma
portugiesische aus Firma,
dem Teaser-Markt.
Nein, nein, Moment, das ist ja egal, ob du jetzt, natürlich wenn die Leute von vor Ort anstellen vorwiegend, weil die Reise so, ne, also außer vielleicht in Grenzbereichen, aber wer sagt denn, dass die Leute noch so lange tatsächlich arbeiten, ne, wer sagt denn, dass Straßenreinigung nicht irgendwie demnächst von Robotern erledigt wird und dann gehören die Roboter nicht irgendeiner Firma, die zumindest hier noch wenigstens mal Steuern zahlt und vielleicht irgendwie zum Grundeinkommen beiträgt, sondern dann gehören die Roboter irgendeiner Firma irgendwie in Malta oder so, wo auch immer gerade die Steuern günstig sind, oder auf Zypern, die halt hier diese Dienstleistung anbietet und sich hier noch drei Servicetechniker mietet und halt ein paar tausend Straßenreinigungsroboter auf die Straße schickt. Oder Burgerflip-Roboter oder was auch immer. Das heißt, dieses Teaser-Agreement ist tatsächlich die präemptive Verhinderung von etwas, dass wir uns überlegen können, okay, wenn wir Automatisierung haben und den Mehrwert, den die Maschinen bringen, vergesellschaften, dann könnten wir vielleicht damit leben. Aber wenn Teaser durchkommt, dann können wir es komplett vergessen. Dann ist vollkommen klar, dass die Gewinne, die daraus gezogen werden, insbesondere halt irgendwie aus Dienstleistungsrobotik, werden nicht im Land bleiben, sondern die gehen dahin, wo es möglichst billig ist. So. Und das ist halt so ein Ding, was in der Politik gerade noch niemand so wirklich auf dem Zeiger hat, weil die halt alle irgendwie immer nur so auf die nächsten 2-3 Jahre denken. So. Naja.
Also ich bin mir halt nicht sicher, sagen wir mal so, also eine These will ich hier mal ausrollen. Ja? Ich sage mal, wir haben jetzt irgendein Land, der Wohlstand geht nach oben, aus welchem Grund auch immer. Und was ich glaube, was das Problem ist, ist, dass der dann innerhalb dieses Landes eben nicht gleich verteilt wird, sondern dass die Demokratie keine wirksamen Gegenmittel hat gegen Korruption und die Bereicherung und die Zentralisierung von Macht und Geld innerhalb einer Demokratie. Ja, die Demokratie verhindert nicht, dass es sowas gibt wie die Familie Springer und die Familie Mohn und der Funke-Konzern. Die zusammen einfach mal den Medienmarkt beherrschen, jetzt nicht die Quants, aber so. Also wir haben im Grunde 3 oder 4 große Firmen, die hier die Medien komplett einfach besitzen, ja. Und das verhindert Demokratie eben nicht. Und das heißt, wenn der Wohlstand nach oben geht, dann werden die Leute, die das als erste merken, haben auch als einzige sind die in der Position, um sich dann eben persönlich zu bereichern. Und es gibt eben keine funktionierenden Gegenmittel, mit denen die Demokratie sich gegen sowas schützt.
Also das Problem sehe ich bei den Medien nur so mittel.
Das war jetzt nur ein Beispiel.
Ja, nee, bei den Medien. Also ist mal ein wichtiger Punkt, da sollten wir vielleicht noch drauf eingehen, weil natürlich das gehört doch sowieso alles denselben und ist halt irgendwie dieselbe Spoke. Das ist aus meiner Erfahrung halt eigentlich eher irrelevant. Also es gibt halt natürlich so ein paar Ausnahmen, wie, sagen wir mal, bei Springer, die halt bestimmte Hausregeln haben, die aus meiner Sicht aber eher positiv sind. Also halt irgendwie keine Hetze gegen Juden, irgendwie
gut gemeint jedenfalls.
Existenzrecht des Staates Israel verteidigen, ist bei denen halt eine Hausregel so. Und aus der Historie von irgendwie deutschen Boulevardmedien heraus kann man sagen, okay, ist wichtig, dass das so ist. Kann man drüber streiten, ob es jetzt in jedem Fall immer gut ist, aber zumindest ist es irgendwie, gibt es da halt so einen gewissen Comment.
Und ist nicht völlig autoritativ von irgendeinem Diktator verhängt worden, sondern.
Genau, das ist halt so.
Ich meinte jetzt aber auch nicht, also okay, das habe ich scheiße formuliert.
Also die Medien sind, glaube ich, weniger das Problem.
Die Macht ist wichtig, aber mir ging es eigentlich um das Geld. Ja, denn
das Geld konzentriert sich halt bei
dem. Das Geld ist für die Leute auf der Straße wichtiger, als ob sie das Gefühl haben, viel Einfluss zu haben. Ja, die erste Bedrohung für ihr Leben ist, ob sie sich Essen leisten können. Und wir sind jetzt so weit, dass die Ungerechtigkeit der Verteilung stark genug ist, dass in westlichen Demokratien die Hälfte der Bevölkerung entweder beim oder nur knapp über dem Existenzminimum vor sich hin vegetieren. Und das hätte so nicht kommen dürfen. Ja? Die Globalisierung hat funktioniert, aber sie hat eben nicht so funktioniert, wie es den Leuten versprochen wurde. Und die Frage ist, ob man das überhaupt noch gerade biegen kann. Ja? Weil rein juristisch gesehen kannst du den Leuten ja nicht irgendwie ihren Reichtum wegnehmen, den sie sich da irgendwie erschlichen haben. Und die Frage ist, ist es die Aufgabe der Demokratie, das zu machen? Das ist ja auch eine Frage, die man mal stellen kann. Wessen Aufgabe wäre es gewesen, das zu verhindern?
Naja.
Wie machen wir jetzt den
also
Vorwurf?
Für mich ist halt das Problem dabei, dass der Eindruck entsteht, gerade insbesondere in Amiland, aber auch in osteuropäischen Gegenden, dass dieser Übergang zu autoritären Regimen, ne, also dass der durchaus von einem Teil dieser reichen Leute gewollt ist und dass das für die durchaus der nächste Schritt ist, der jetzt passieren muss, um halt irgendwie eine stabile Gesellschaft im Sinne von weiter Geld verdienen zu erzeugen, bis uns halt der Planet um die Ohren fliegt. Und diese geistige Trennung von Demokratie und liberaler Marktwirtschaft, die jetzt gerade passiert, die ist in den Köpfen von diesen, nicht allen, aber vielen von diesen Leuten schon lange passiert. Die sagen halt, China hat bewiesen, gelenkte Gesellschaft,
das geht auch so,
ja. Gelenkte Gesellschaft, Wachstum, Kapitalismus schließt sich nicht aus. Ja, und dieses Stabilität ist der sozusagen das, wonach die Leute suchen, was die Leute haben wollen, was irgendwie das politische Angebot sein muss. Die Rückkehr zu einer Welt, in der es weniger Veränderung im Alltag gibt, und zwar gefühlte Veränderung im Alltag. Das ist ja sozusagen das, was die Leute wollen. Die wollen, dass sich nicht so viel verändert.
Na Moment, das ist doch aber eine Reaktion darauf, dass sie am unteren Minimum sind und dass sie verhindern wollen, dass es noch schlechter wird. Wenn es allen gut ginge, hätten die Leute auch überhaupt kein Problem mit Instabilität. Ja, wenn sie genug Puffer hätten, um eventuell kurzfristige
Negative... Ja, den haben sie aber schon lange nicht mehr.
Die ja, aber das ist
alle auf ihre Kreditkarte.
Ja, aber nee, was ich argumentieren will, ist, die Stabilität ist nicht das Nummer-1-Kriterium, sondern es ist nur jetzt das Nummer-1-Kriterium, wo die Leute alle davon ausgehen müssen, wenn es nur ein bisschen schlechter wird, muss ich hungern.
Ja. Ja?
Aber das heißt, eigentlich hätten die Leute kein Problem mit Instabilität, wenn es ihnen besser ginge. Das ist also nicht das Hauptkriterium, sondern es ist
ich glaube, eher so eine... Ich glaube, das ist ein Kontinuum, weil... Also ich denke, es ist schon, dass es so ist, dass Leute eine höhere Toleranz, glaube ich auch belegt in den Studien, eine höhere Toleranz für Veränderungen haben, wenn sie mehr Puffer haben, um halt das abzufedern.
Naja, ist ja auch klar.
Aber der Puffer ist halt irgendwie von der Wirtschaft auch noch weggefrossen worden. Also war ja noch mehr rausmelken, die Leute noch weiter den Kredit treiben, irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie die Konsumgüter irgendwie angehäuft werden, obwohl sie eigentlich gar nicht brauchen. Und die Leute halt in so einer Zinsfalle halten, ist ja tatsächlich ein wirtschaftliches Ziel gewesen. Ja, das war ja, da haben ja durchaus nicht wenige Leute gemacht. Und diese Trennung der Gesellschaften, solche, die halt einfach irgendwie rechtzeitig genug Geld anhäufen konnten und jetzt irgendwie davon so halt noch genug Puffer haben und dementsprechend für Globalisierung, Veränderung, mehr Liberalisierung und so weiter und so fort sind. Und denen, bei denen es halt nicht so ist. Und die halt wissen, jede Veränderung wird halt am Ende für sie scheiße sein. So. Das ist halt die Spaltung. Das heißt also, die Einkommensdifferenziale spalten halt eben auch zwischen, können mit Veränderungen und neuen Dingen klarkommen und denen, die halt nicht. Und die Angst davor, dass Veränderung nur noch zu ihren Ungunsten passiert, ist ja es hat ja einen Erfahrungshintergrund.
Ja.
Ne? Die können seit, sagen wir mal, ungefähr 2000
empirisch bestätigt.
Können wir sagen, wir haben 15 Jahre, wo wir empirisch bestätigen können, dass Veränderung primär schlecht war. Zumindest gefühlt. Ne?
Was dieser These so ein bisschen entgegenspricht, ist jetzt, dass wir, also eigentlich nach der These ausgehend, hätten wir jetzt mehr Stabilität brauchen müssen. Das heißt, wir hätten so ein System haben müssen wie in Russland, wo der Kreml für irgendwie Politik der ruhigen Hand und wir machen schon, dass alles gut wird. Stattdessen haben wir jetzt aber Brexit und Trump gekriegt, dass genau nicht die stabilen Auswahlen waren.
Das ist aber das, was sie versprochen haben.
Obwohl die in der Minderheit sind.
Und das ist aber das, was sie versprochen haben.
Trump hat Stabilität versprochen?
Ja, wir bauen eine Mauer. Wir haben jetzt wieder amerikanische Manufacturing-Jobs. So, diese ganzen Leute, die für Kriminalität und Instabilität sorgen, schmeißen wir raus. Brexit. Diese ganzen Polen und so, die da uns unsere Klempner-Jobs weggenommen haben. Ja.
Du, die Polen haben inzwischen gar keinen so schlechten Ruf in UK gut. mehr.
Aber
die Bilder aus Calais, die haben Einfluss gehabt bei Brexit. Dieser, wie hieß der Jungle?
Der Jungle, genau.
das hat die Leute wirklich, weil da hast du dann gesehen, irgendwelche Mittellosen,
Die
weiß ich,
Barbaren vor den Toren,
genau, und
ne?
am besten noch, weißt du, Schwarze, die sehen dann nochmal ganz anders aus als das Selbstbild der Briten. Da wurden die Ängste geschürt, das waren nicht so die Polen.
Wie auch immer, jedenfalls,
Ja.
war halt, dass jetzt, wenn du dir so die Rhetorik anguckst von den Rechten, dann zielt die ja darauf ab zu sagen, okay, wir haben hier unser Familienbild, so Kleinfamilie im Vorort, zwei Autos, ein eigenes Haus, beide haben irgendwie einen stabilen Job, so, oder die Mama ist Hausfrau, sozusagen, also dieses 50er, 60er Jahre Stabilitätsfamilienbild, diese Apple Pie Nummer in Amiland.
Ich sehe da trotzdem Widerspruch.
Warte mal,
Ja.
kurz zu Ende bringen. Und dieses Ideal ist ja quasi so ein Archetyp, ne? Das ist halt so eine, darf, jeder kann sich seine Version davon irgendwie vorstellen, so, ne? Und so, und am Ende läuft sie darauf hinaus, du hast genug Stabilität, um deine Kinder groß zu kriegen und irgendwie in Ruhe alt zu werden. So, das ist
Ja.
halt so das sind halt so die beiden Dinge, die Leute halt wollen. So, und daraus folgt, wenn du die versprechen kannst, irgendwie so halbwegs glaubhaft versprechen kannst, dann wirst du die politischen Auseinandersetzungen gerade gewinnen. Und der Liberalismus konnte es nicht versprechen. Alles, was er versprochen hat, war mehr Veränderung. So, wir werden zu den Sternen fliegen. So, nichts bleibt mehr, wie es war. Hyper, hyper, mehr Veränderung. So, und obendrauf natürlich noch so. Und wenn du dagegen bist, wenn du irgendwie eine andere Ansicht hast, wenn du ein anderes Lebensideal hast, bist du unmodern, bist du irgendwie Nazi,
Homophob,
bist du homophob, so, was sie wahrscheinlich sogar sind.
Rassist, ja
So,
klar.
ne? Und dann dachten die Leute, naja, weißt du, wenn irgendwie homophober, rassistischer Nazi sein halt irgendwie heißt, dass ich irgendwie meine Ruhe habe, dann bin ich halt homophober, rassistischer Nazi.
Ja, also das glaube ich nicht. Was ich aber, also warte mal, ich habe glaube ich meinen Widerspruch nicht gut formuliert. Also ich meinte, meine Ausgangsbasis war, dass die Leute deswegen für Stabilität sind, weil ihr wahrgenommener Abstand zwischen ihrer Lebensrealität und dem absoluten Minimum, was sie zum Überleben brauchen, so gering geworden ist, dass sie überhaupt keine Schwankungen mehr haben wollen. Das heißt, es ging mir nicht um versprochene Stabilität in der Zukunft, sondern um, ab jetzt wird es garantiert nicht schlechter, weil wir gar nichts mehr machen. Das war so mein Eindruck. Auch von der CDU übrigens, ja. Die verspricht ja nicht, wir werden dieses tun, wir werden Steuern senken, sondern das versprechen sie, aber es ist allen klar, es wird nicht passieren. Das ist alles, die CDU wählt man, weil man glaubt, es wird zumindest nicht doll schlimmer, ne? So, das ist die Stabilität, die ich meine. Und Trump ist jetzt aber die Art von, okay, wir müssen es jetzt einmal aufmischen. Wir werden jetzt hier anfassen, wir werden da anfassen. Und die einzige Erklärung, die ich finde, ist, entweder Trump, die Leute sind so verzweifelt, dass sie sagen, ich bin jetzt unter die Linie gerutscht, von der ich glaube, dass es mein Minimum ist. Und jetzt ist auch egal, jetzt will ich hier den Hammer ins
Ich
System.
will das System brennen
Ich will
sehen.
das System brennen sehen, das ist die eine These. Und die andere ist, dass Trump einfach Außenseiter genug ist, dass er der Einzige ist, dem man das noch glaubt, wenn er irgendwie sagt, ich habe zumindest den Plan, das besser zu machen.
Über 40% der Amerikaner haben nicht genügend Reserven, finanzielle Reserven, um mit irgendeinem Notfall, der sie mehr als $400 kostet, umzugehen. Ja. Und das halt zeigt halt, wie dünn da die Decke halt geworden ist. Und die Leute, die Trump gewählt haben, waren halt zum Teil die und zum Teil die, die kurz darüber sind. Die noch vielleicht noch irgendwie $5.000 Kreditkartenreserve haben, die noch irgendwie noch gerade so klarkommen mit irgendwie, wenn irgendwas schief geht, dann kommen wir noch irgendwie so einigermaßen hin, aber die sich genau ausrechnen können, dass sie halt die Nächsten sind.
Naja, aber das ist ja ein Widerspruch. Du hast ja vorhin gemeint, sozusagen, die Leute, die Armen haben Hillary gewählt, die jetzt betroffen sind.
Ja, das ist eins
Und
drüber.
die,
Weißt
aber,
du,
also, ach so,
kannst du dich
warte mal, du
eigentlich.
meinst, es ist aber auch im Grunde
Ja,
schon am
die
Abgrund.
gerade in den Abgrund runtergucken können.
Und die Leute vor ihnen
Kannst
sehen.
du dich noch erinnern, irgendwie an deinen Geschichtsunterricht? Ich weiß nicht, wie der im Westen war. Im Osten gab es diese Geschichte so, wie sind die Nazis an die Macht gekommen? War, indem sie die verängstigten Kleinbürger benutzt haben.
Ja.
Na, das war so und wir dachten immer so, ja, verängstigte Kleinbürger, naja, ja, so, was sind denn jetzt verängstigte Kleinbürger? Irgendwie kann man sich ja nicht so richtig vorstellen. Das ist das, was wir jetzt
Jetzt
gerade
kannst du es dir
live und
vorstellen,
in
ja?
Farbe sehen. Das ist
Ja.
genau das, was wir gerade sehen. Das sind Leute, die Angst davor haben, dass sie die Nächsten sind, die halt von irgendwie Globalisierung und Wirtschaftsliberalisierung gefressen werden. Und nicht zu Unrecht. Ne? Also ich meine, es sind halt irgendwie Leute, deren, also wenn du dir anguckst, Andrew Ng hat einen, der hat neulich gesagt, wurde gefragt, so, was sind denn die Tätigkeiten, die, also geistige Tätigkeiten, die wegautomatisiert werden können? Und er sagt, alles, wo ein Mensch eine Sekunde oder weniger braucht, um eine Entscheidung zu fällen. So, und wenn man sich kurz überlegt, dann ist das halt eine,
ist alles.
Nicht alles, aber
das, naja, ist, eine, also,
ist halt eine
so gut wie alles
erhebliche Menge. So. Die einzigen, die halt noch übrig bleiben, sind Ingenieure und Programmierer.
So. Nee, die Leute, die übrig bleiben, sind die, die den Prozess designen. Denn das ist so, so designen wir alle unsere Prozesse, dass an jedem einzelnen Schritt höchstens eine Sekunde nachgedacht werden muss. Das, und das machen irgendwie eine Handvoll Leute, designen die Prozesse und der Rest ist dann.
Gut, es ja, gibt also, sicherlich noch eine Menge andere kreative Tätigkeiten, aber ja, trotzdem ist halt so der.
Die im Moment aber auch schon nur Scheiße, ja, bezahlt
das,
werden, ne?
Ja, ich weiß. Ja, also so. Und das ist halt so ein Ding, wenn wir uns angucken, wohin die Reise da geht, dann ist halt klar, dass der Umgang der Gesellschaft damit, dass Automatisierung und Globalisierung, beides Hand in Hand sicherlich, den Leuten halt die Möglichkeit raubt, noch an die Zukunft zu glauben. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Also es gibt halt keine Vision der Zukunft mehr. Die Linke hat es nicht geschafft, eine Vision der Zukunft zu bringen, die sagt, die Rate der Veränderung in deinem persönlichen Alltag, was deinen finanziellen Status angeht, was irgendwie deine allgemeine Lebenssicherheit angeht, wir können die runterbringen zum Positiven. Also wir können dafür sorgen, dass es erstmal nicht schlechter wird für dich und dann wird es vielleicht sogar noch besser. Das wäre eine Vision, die Linke gerade bringen muss. Aber sie bringt sie nicht, sondern alles, was sie tut, ist halt irgendwie mit den Händen wedeln und halt irgendwie irgendwas von Menschenrechten erzählen, was am Ende interessiert die Leute nicht.
Du, ich muss dir mal eine Sache erzählen, die mir gerade auffällt. Im Gespräch mit meinen Eltern und anderen Leuten aus der Altersgruppe, die haben miterlebt, wie von ihrem Studium aus, wo völlig klar war, es ist wurscht, was du studierst, du wirst einen Job finden, ja, wie diese Sicherheit der Reihe nach weg erodiert ist. Und jetzt haben sie sozusagen Kinder und Enkel, die überhaupt nicht wissen, wo es hingeht. Und das ist verbunden mit einem tiefen Gefühl von Schuld, so ein bisschen, aber auch von, okay, wir müssen jetzt hier mal was machen, ja. Weil das ist das, was sie zurücklassen werden. Und die sind jetzt alt genug, dass sie drüber nachdenken, was eigentlich ihr Vermächtnis ist für die Welt, ne? Und die sehen, okay, also das haben wir jetzt vor die Wand gefahren, da muss jetzt was passieren. Und meine These ist, dass die deswegen auch für so Leute wie Trump anfällig sind. Weil die sagen, okay, also das ist jetzt so ein Gefühl der Dringlichkeit haben, ne? Mhm. Weil ich mache jetzt hier nur noch ein paar Jahre irgendwie, oder wer weiß, wie lange ich hier noch auf der Erde bin. Ich muss jetzt muss ich hier was tun, sonst sind meine Enkel irgendwie, müssen die hungern. Also die haben sogar noch viel mehr ein Gefühl der Dringlichkeit als die Leute, die tatsächlich selbst betroffen sind, weil wenn du selbst in der Situation bist, dann kannst du dir ja mal irgendwas ausmalen, ja. Aber die Leute haben sozusagen eine Rente, sie wissen, können genau ausrechnen, die haben keine akuten Probleme bei sich selbst, die können auf andere gucken und sagen, das fährt hier gerade vor die Wand. Und da ist sogar noch ein bisschen mehr revolutionäres Potenzial als bei den Kids, die von der Uni kommen. Weil die, das ist auch eine Sache, die mich zutiefst mitnimmt, ehrlich gesagt. Wenn ich sehe, wie die Leute von der Uni kommen und auch in der Uni schon sich gar nicht irgendwie politisch engagieren, weil sie denken, das landet alles auf Facebook, das wird dann im Bewerbungsgespräch gegen mich verwendet. Sondern nur auf so einer risikoarmen Ebene, wo irgendwie keiner dagegen sein kann, engagiert man sich noch politisch so für irgendwie Schwulenrechte und so Sachen, wo keiner was gegen sagen wird. Aber
kommt. Na, jetzt mittlerweile schon. Ja, also,
ja, aber nee, du weißt, was ich sagen will, ja, ne?
Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Wo, also, das ist ja genau das, was ich so meine mit, die suchen sich halt dann politische Zwecke, wo sie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit haben, also wo sie.
Oder unpolitisch. Also wir haben mal vor einer Weile darüber geredet, dass Veganertum auch so ein bisschen so eine Sache ist. So, das ist eine Sache, die ich jetzt konkret machen.
So Veganertum, Tierrechte.
Und das hat Auswirkungen, genau. Ja. Also es muss nicht mal was Politisches sein. Aber dieses, also ich finde diese Vorstellung, dass man sich selbst so, also nicht zensiert, aber beschränkt, was ja noch schlimmer ist, in seinem Tun, weil man das Gefühl hat, das wird irgendwann gegen mich verwendet werden. Ich mache jetzt nur noch Sachen.
Ich glaube nicht, dass es die
nee, also, meinst du, das gibt's nicht?
Also ist vielleicht in Amiland jetzt gerade Motivation, aber ich glaube, das meiste, was halt an so, sag mal so, ich würde das nicht Fake-Aktivismus sagen, weil das wäre ungerecht.
Sondern nee, aber es gibt so eine, es gibt so den, es gibt so Extrem-Aktivisten gibt's natürlich noch. Also so, natürlich, aber nee, also der breite Studentenkorpus war früher viel politisierter als heute. Und ich führe das darauf zurück. Also es gibt immer noch Leute natürlich, die sozusagen Vollzeitaktivismus machen.
Ich glaube, dass eher das Problem ist, dass sie ein Gefühl von Unwirksamkeit haben. Also dass halt, wenn du halt irgendwie jetzt anfängst, deinen Lebensstil umzustellen, zu sagen,
war das früher nicht genauso? Nee. Die 68er, die haben da irgendwie rumdemonstriert und dann ist ihnen ihr Studentenführer erschossen worden.
Aber da gab es übrigens tatsächlich genau denselben Effekt, nämlich diesen sogenannten Rückzug ins Private. Den Effekt gab es damals genauso, dass die Leute dann halt angefangen haben, da so ein Mental Health Gardening zu machen und zu sagen, so irgendwie, wenn ich mich halt irgendwie verbessere und irgendwie
diese Selbsthilfebewegung,
mein Leben, mein Körper,
Positives Denken.
Genau, gewaltfreie Kommunikation. So, das ist ja ein Rerun, was wir da gerade haben. Mhm. Also diese ganze Safe Space-Geschichte und so, das gab es ja alles schon mal in den 70ern. Das ist ja genau, also das ist nur nochmal wieder aufgekocht und mit anderen Farben so. Und dieses Zurückziehen auf, wenn wir unsere interpersonelle Kommunikation halt irgendwie von Gewalt befreien, was dann halt irgendwie zu dieser PC-Geschichte wurde und so. Also dieses ganze Ding ist ja nicht neu. Und was damals ja passiert ist, ist, dass dann die Leute, die halt noch was tun wollten, die sind ja dann in die neoliberale Bewegung gegangen. Das sind ja die Leute, die dann tatsächlich angefangen haben, Firmen zu bauen, die halt irgendwie Silicon Valley hoch groß gebracht haben, die halt
oder in die RAF.
Das war halt die andere Option, aber das waren halt ein paar wenige. Ja. Aber also das ist halt auch so eine Generation von Leuten, die halt heute Firmen, teilweise nicht ganz kleine Firmen, leiten. Die sind halt richtige Hippies gewesen. So. Und die halt haben halt immer gesagt, okay, das wird halt nächstes Mal hier, meine Energie ist halt hier verschwendet. Ich gehe jetzt mal halt in die Wirtschaft, da kann ich wenigstens mit meinem Unternehmen noch irgendwas bewegen. Ne? Das ist ja durchaus so eine ganze Generation von Leuten, die da so sind jetzt. So. Die halt dann irgendwann, als sie irgendwie so in den 70ern halt irgendwie gemerkt haben, so okay, das wird hier alles nichts mehr, dann haben die halt Anwalt studiert und haben halt irgendwie Unternehmen gegründet oder angefangen, so Zeug zu machen. Und die Frage, wie sich das jetzt auswirken wird, ne? Also was jetzt passieren wird, wenn die Leute, gut, da gibt jetzt auch lauter vegane Unternehmen und so, ne? Es gibt so ganze Bewegungen, veganer
ja.
Unternehmer oder veganes Unternehmertum, die sich jetzt neulich darüber aufgeregt haben, dass die britische Pfundnote, die neue, nicht vegan ist.
Ja, weil da irgendwie Talg, was war das?
Genau, die benutzt
in der Herstellung. Ja, Rinder-Talg in Spuren, so. Ja. Also nicht tatsächlich als Element von dem,
also sondern halt irgendwie bei der Herstellung. Rinder-Talg in der Tinte oder irgendwie sowas. Ja, also halt so, naja, gut, also da kann man sich dann natürlich lange drüber aufregen, aber das ist halt natürlich ein relativ esoterisches, religiöses Problem. Und diese Art von Konflikten werden natürlich auch in den Medien gerne hochgekocht.
Na klar.
Die sind natürlich, weil die sind emotional belastet, das ist quasi Konflikt von Glaubenssystemen, hat halt irgendwie diesen Planetenretten, geht uns alle an Anspruch so. Und aber dieses Fake-Planetenretten über sowas führt halt zu einem, also an irgendeinem Punkt glaube ich auch zu so einer Frustration so. Und ich meine, dass das halt irgendwie mit der industriellen Fleischproduktion so nicht weitergehen kann, schon wegen der Methanproduktion, ist ja eigentlich allen klar. Aber dann halt daraus eine Ideologie zu machen, hilft halt eben auch nicht.
Na gut, aber lass uns mal ein bisschen zur Politik zurückkommen.
Ja.
Wir hatten noch ich fand ja die Fragestellung hochinteressant, ob wir jetzt so eine Art Chaoswelle haben, ja, um das mal so ein bisschen pseudomythisch, irgendwie metaphysisch zu beschreiben, die jetzt über unser Universum rollt und die in ihrer Bugwelle so Sachen wie Trump und Brexit macht so und was passiert, wenn die über unser Land hinwegrollt?
Ja? Genau, Bundestagswahl gerade, ja.
Ja, und ich denke mal, das ist eine durchaus hochinteressante Sache, das zu beobachten nur. Selbst wenn man sich selbst einen Einfluss oder eine abspricht, da irgendwas unternehmen zu können, ist es allein schon, das zu beobachten, absolut spannend, ja. Und ich gucke ja gerade so ein bisschen nach Österreich, weil ja da scheint sich ja gerade dieses Brexit- und Trump-Ding zu wiederholen, ja, dass die Leute alle so, nee, der kann es aber nicht werden. So, ne? Das war bei Brexit völlig klar, das kann auf keinen Fall, die Leute können nicht. Das
dieser Hofer, oder wer ist der?
Genau, irgendwie von der FPÖ, ich glaube Hofer hieß der. Aber jedenfalls, es gibt einen Kandidaten, wo sozusagen der Mainstream der Meinung ist, naja, klar wird das der, weil der andere ist undiskutabel. Und dann wird's halt am Ende doch der andere, ne? Und das steht sozusagen in Österreich aus meiner Sicht knapp bevor. Das ist jetzt der Rerun von einer Wahl. Dieselbe Wahl lief schon mal und beide Kandidaten haben sich da im Grunde völlig disqualifiziert in einem in einem unmoderierten TV-Duell.
Ah ja, stimmt.
Und das war ein total Desaster, wo also die Medien völlig so, was zur Hölle ist denn hier gerade passiert? Ja. Und dann gab es halt diese Wahl und da hat der Mainstream-Kandidat, der von den Grünen ist der wohl, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, der hat halt gewonnen. Und dann hat die FPÖ erfolgreich die Wahl angezweifelt, weil es irgendwelche formalen Probleme gab. Und jetzt ist nochmal, jetzt gibt es halt nochmal eine Wahl. Und das wirkt alles sehr, sehr Trump-mäßig auf mich, bis auf die Neuwahl. Und zwar in beide Richtungen, ja, weil es gibt ja auch bei Trump gerade den Versuch, hier nochmal irgendwelche US-Bundesstaaten nochmal auszuzählen. Ja, und zwar geht das aus, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, lassen Sie das die Stein machen, das ist die Kandidatin der Grünen in Amerika, die hat irgendwie 1% der Stimmen oder so gekriegt. Also egal, was sie da jetzt neu auszählen, das wird nicht zugunsten der Grünen sein. Aber die hat gerade so einen Rerun, eine Neuzählung in 3 von den besonders umkämpften Bundesstaaten angeordnet. Und also ich kenne mich da mit dem Wahlrecht nicht genug aus, ob es da jetzt eine Neuwahl geben kann. Ich glaube nicht, aber ich sehe da so gewisse Parallelen, ja.
Naja, also was da passiert, ist ja ein bisschen komplexer. Also in diesen Staaten gibt es ja durchaus Grund, mal nachzuzählen. Und der Grund besteht darin, dass es halt eine Auffälligkeit gibt, dass in Staaten, in Counties, wo bestimmte Wahlcomputer eingesetzt werden, lag Trump ungewöhnlich weit vorne. So, dann gibt es das Gegenargument, dass es natürlich auch Counties sind, die halt irgendwie eine entsprechende Demografie aufweisen, die Trump halt begünstigt, aber das ist halt irgendwie sozusagen eher ein schwaches Gegenargument. So, und was die Stein da, glaube ich, gerade tut, ist nochmal versuchen, das Argument, dass allein dadurch, dass sie angetreten ist, sie möglicherweise Hillary die Wahl gekostet hat, was sich für diese Staaten durchaus. Also
könnte sein, ja.
Kann man machen, ja. Also ist jetzt nicht klar, dass irgendwie alle Wähler, die halt die da Grüne gewählt hätten, halt im Zweifel Hillary gewählt hätten. Wahrscheinlich wäre das nicht der Fall gewesen, aber sag mal, der Margin, mit dem Hillary verloren hat in diesen Staaten nach der jetzigen Auszählung, ist kleiner als die Anzahl der Stimmen, die Joe Stein da bekommen hat. So,
also das wir halt reden so, hier von in 3 Bundesländern zusammen irgendwie 80.000 Stimmen ungefähr.
Nee, 150.000. Also jedenfalls, also
es gibt noch, das ist ein größerer Rahmen, aber so, also die drei unteren mit den kleinsten, da sind die Abstände sowas wie 10.000, 20.000 und 40.000.
Mhm.
Und plus irgendwie noch ein paar zerquetschen und zusammen kommen die irgendwie auf 80.000. Also das ist jetzt nicht viel, das muss man schon sagen.
Genau.
So, auf der anderen Seite gibt es eben auch Wahlkreise in den USA, wo nur so 100 Leute wohnen. Ja, und das ist ja halt schon viel. Und es gab eben von beiden Seiten während der Wahl schon Vorwürfe der Wahlmanipulation, die ich auch durchaus glaube, dass die gerechtfertigt sind. Auch sogar von beiden Seiten übrigens.
Insofern, also ich finde es ja ganz gut, dass sie da anfangen nachzuzählen, weil also zum einen wird es dieses Wahlcomputerproblem möglicherweise endgültig beenden, weil in einigen von diesen Counties gibt es, glaube ich, sogenannte DAE-Systeme. Also das heißt
Maschinen. Die haben noch nicht mal einen Paper-Trail, ne?
Genau, also die halt einfach nur in den Speicher schreiben, wo also die Neuauszählung besteht, noch auf den Knopf zu drücken, den Bon nochmal neu ausdruckt. Und die halt nochmal zu auditen, also halt irgendwie dann mal in die Kisten reinzugucken und zu schauen, ob da wirklich die Firmware drin ist, die drin sein sollte und so weiter. Und ob die Touchscreen-Alignments hinhauen und so.
Erzähl doch auch nochmal von vor der Wahl. Es gab da nämlich noch so ein paar Geschichten von den Wahlcomputerforschern in den USA,
die
einfach auch nichts publizieren wollten, weil sie Angst hatten, dann irgendwie als Trump-Anhänger zu werden und so.
Das war halt tatsächlich ganz schön übel, weil die die Kritik an den Wahlcomputern in den USA ist ja schon sehr lange sehr umfangreich und die sind ja auch wissenschaftlich ganz gut belegt. Es gibt immer wieder eine Menge Vorfälle, wo Wahlcomputer kaputt sind, wo die Touchscreens so kalibriert sind, dass eine Stimme von einem Kandidaten zum anderen wandert, verkackte Software-Updates, jede Menge von so Problemen, wo man irgendwie hier schon lange sagen würde, so, nee, also lassen wir mal, irgendwie, wo sind unsere Zettel, wo sind unsere Bleistifte? Und diese Probleme hörten in dem Augenblick auf, von der akademischen Community berichtet zu werden, wo Trump dieses, die Wahl ist gegen mich gerickt. Also wir,
ja,
so in dem Moment, wo Trump sagte halt so hier.
Oh nee, dem helfe ich aber nicht mit meiner Forschung.
Dem so, die Wahl ist halt, wird halt betrogen werden und es wird gegen mich betrogen werden. In dem Moment, wie Trump mit dieser Story um die Ecke kam, hatten diese ganzen Forscher, die ja halt auch alle eher etwas liberaler und ein bisschen linker und irgendwie jetzt irgendwie keine Lust hatten, sich da irgendwie mit diesen Breitbart-Nazis irgendwie gemein zu machen, die hatten dann halt so ein bisschen harte Hemmungen halt zu publizieren und zu sagen so, okay, hier sind diese Probleme und jene Probleme und solche Probleme. Und daraus resultierte dann natürlich aber auch so ein gewisses Vakuum an irgendwie Wissen darüber, was da halt eigentlich alles an Problemen gerade existiert. Und die, das hat sich jetzt halt ein bisschen geändert, nachdem Alex Holderman auf diese statistischen Anomalien hingewiesen hat in diesen Swing States. Das war halt der Anfang von dieser Auszählungsgeschichte, dass also Alex ist halt so, sozusagen so mit der renommierteste Forscher, aber was Wahlcomputer angeht in den USA. Der hat auch schon die Wahlsystem in Estland kaputt gemacht, also das digitale Wahlsystem. Also der hat eine lange Liste von Scharten von Wahlsystemen und wie auf seinem Keyboard so. Ja, also ist halt, der kann sich da immer wieder Kerbels Keyboard schnitzen. Und also wenn der sagt, irgendwie, wir müssen da mal einen Audit machen, dann gehst du halt hin und machst einen Audit. So, das ist halt irgendwie nicht optional. Und der hat halt gesagt, so, okay, da gibt's diese statistischen Anomalien, lass uns nochmal irgendwie eine Auszählung machen. Und war dann halt relativ, dauerte relativ lange, interessanterweise. Der ganze Nate Silver, so einer von diesen Statistikhelden, der da halt auch relativ viel Warnfragen machte, meinte, nee, kann er eigentlich nicht sein. Und der meinte dann aber auch, nachdem Trump dann sagte, ja, nee, also Neuostzielen geht ja überhaupt nicht und ist ja undemokratisch und sind ja schlechte Verlierer und irgendwie, wenn, dann müssen wir auch mal über Kalifornien reden und so, also halt da so völlige Nebelkerzen warf, meinte dann Nate Silver, okay, na gut, wenn der so antwortet, dann müssen wir nochmal Neuostzielen.
Also ich hab inzwischen hat mir einer erklärt, was Trump für ein Problem mit der Neuostzählung hat. Und zwar ist es so, wenn jetzt Neuostzählungen im Raum stehen, dann dauern die ja ein bisschen. Und es ist eben abzusehen, dass dann zum Zeitpunkt der Wahl durch das, also die eigentliche Wahl des Präsidenten findet durch das Electoral College statt, wo die Wahlmänner abstimmen. Und wenn jetzt durch die Auszählung sich bis zu dem Termin hinauszögert, dass man wirklich definitiv sagen kann, welche Wahlmänner in den einzelnen Bezirken sind, dann könnte das die gesamte Wahl sozusagen niederknüppeln. Und das will Trump halt gerne verhindern. Er möchte gerne eine definitive Aussage haben, wenn er irgendwie im Januar ernannt werden soll, dann soll das aber auch völlig außer Frage sein. Und er glaubt halt, dass jetzt so Hinhaltetaktiken kommen. Ja, also es ist nicht völlig irrational, dass Trump plötzlich von die Wahl ist gegen mich gerickt und jetzt wollen wir nicht nochmal nachgucken. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er irgendwie glaubt, er hat manipuliert, sondern das ist auch irgendwie, der hat sich das ja angeguckt vorher und die Republikaner machen ja seit vielen Jahren nur Hinhaltetaktik gegen Obama, nur so eine irgendwie Salamitaktik.
Ja, und jetzt können sie mal die eigene Stockfurt
bekommen, genau gesehen, der hat das beobachtet und er hat gesehen, wie das läuft und merkt jetzt, okay, jetzt machen
wir das gegen mich. Wie effektiv das sein kann.
Ja, genau. Das ist wirklich scheiße effektiv und da hat er gerade Muffensausen. Ich glaube nicht, dass der glaubt, dass da rauskommen kann, dass er nicht gewonnen hat oder so, ja. Sondern der möchte halt nicht als Lame Duck direkt irgendwie anfangen als Präsident. Nur auch nicht vom Aussehen, ist er ja sowieso nicht, weil die eh irgendwie alle Häuser in der Hand seiner Partei ist, aber er möchte nicht irgendwie so als der Bittsteller ins Amt kommen.
Also die Wahlcomputerforscher sind da natürlich in einer schwierigen Position. Ne? Also es gibt ja noch so andere so Geschichten aus anderen Ländern, ich lasse mal den Landesnamen weg, so wo die dann mit der Regierung geredet haben und die Regierung dann so sagte, naja, so ist ja gut und schön, dass sie jetzt irgendwie Schwächen in unserem Wahlcomputersystem gefunden haben, aber wir betrachten eine Wahl als erfolgreich, wenn dabei weniger als 100 Leute umkommen. Wenn sie jetzt halt anfangen, irgendwie hier unser Wahlsystem in Frage zu stellen, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass mehr als 100 Leute umkommen. Überlegen sich das mal gut. Na, und dieses Problem stellt sich natürlich in Amiland auch. Ne? Da gab es ja genug irgendwie Right-Wing-Militias, die halt sagten so, naja, also hier, wenn es nicht unser Trump ist, dann irgendwie ist aber hier irgendwie immer ordentlich Party so. Und da muss man sagen, ist irgendwie Alex Holderman, muss man schon sagen, halt irgendwie echt Mut so, also in so einer Situation zu sagen, so okay, übrigens, so die Integrität des Wahlsystems gebietet, dass wir jetzt in diesen irgendwie Fällen, wo es halt echt knapp ist und die möglicherweise Wahl anscheinend sind, halt einfach nochmal nachziehen.
Naja, das ist ja auch völlig undiskutabel, da jetzt irgendwie was gegen zu haben. Was ich noch sehr spannend fand, ist, dass es eigentlich jahrelang von den Behörden immer nur Mauern gab, wenn es um die Sicherheit der Wahlcomputer ging. Aber als dann die Russen hacken uns die Wahlrhetorik an Fahrt gewann in den USA, da gab es dann auch in letzter Minute plötzlich tatsächlich auch von staatlicher Stelle irgendwie Anläufe, um nochmal eben schnell die Wahlcomputer zu auditieren. Hattest du da nicht noch irgendwelche Geschichten erzählt, dass sie dann plötzlich auch noch anfingen, irgendwie so, die CIA hat ihr Red Team losgeschickt und so Geschichten, hieß es. Also ob das jetzt...
Nein, nicht die CIA, aber die haben in großem Umfang halt angefangen, die digitalen Wahlsysteme, insbesondere halt die Tabulierungssysteme halt zu auditieren, weil sie halt Muffensausen hatten, dass die Russen ihnen da rumcybern. Und da gibt es halt immer noch, also gerade gab es eine Geschichte, dass die führenden Obleute im Senat Intelligence Committee haben ein Schreiben geschrieben an den Direktor National Intelligence und an den Chef vom Senat, wo sie gesagt haben, so, ja, hier, wir wissen übrigens, dass irgendwie unsere Geheimdienste auf Evidence sitzen zur russischen Beeinflussung der Wahl. Wir können jetzt in diesem offenen Schreiben natürlich nicht sagen, welche Evidence wir meinen, das werden wir auf den Secret Channels kommunizieren, aber wir finden, das müsse halt mal declassified werden, weil halt irgendwie wesentliche Informationen so, ne? Und da bist du natürlich dann als irgendwie Direktor National Intelligence halt irgendwie in einer etwas, nicht so ganz einfachen Situation, ne?
Der DNI ist übrigens im Moment James Clapper und der hat gerade seinen Rücktritt angekündigt.
Ja, aber erst zum 1. Januar.
Ja, aber wahrscheinlich, also...
Ich denke, der würde, also an seiner Stelle würde ich jetzt auch mal spontan...
Okay. Sagen, oh, ich bin schon so alt, über die Rente. Schon so spät.
Ich muss noch meinen Resturlaub nehmen, genau. Also die Situation halt irgendwie dann zu sagen, okay, jetzt releasen wir mal irgendwie die Evidence darüber, ob die Russen jetzt da rumgecybert haben oder nicht, die ist natürlich heikel, ne? Also weil... Also die Demokraten haben ja bisher immer halt diese Position vertreten zu sagen, ja gut, wir fangen jetzt mal da nicht halt rumzustressen, weil Unity of the Country und so, also wir wollen doch irgendwie alle versuchen, dass das irgendwie da alles wieder schön wird. Und jetzt sind sie offensichtlich an dem Punkt, wo sie sagen so, So, und dann gut, da haben sie halt jetzt die Grüne vorgeschickt, damit es irgendwie nicht gar so krass aussieht, aber offensichtlich ist...
Um diesen Partisanen-Moment da rauszuholen, ne?
Genau. So, beziehungsweise... Die andere Story, die ich höre, ist halt, dass die Demokraten auf gar keinen Fall wollten und echt pisst waren, dass Jill Stein das gemacht hat, weil sie natürlich damit halt irgendwie die Interessen von einem großen Teil der demokratischen Basis vertritt, die gesagt hat, na klar, wenn wir da irgendwie nochmal was nachbohren können, dann bohren wir natürlich nach, während irgendwie das Demokraten-Establishment so, nee, Unity of the Country können wir doch nicht machen, so irgendwie, also dieselbe Nummer, weswegen Al Gore verloren hat.
Naja, wahrscheinlich wollen sie auch nicht das rauskommen, wo sie die Wahlen beschissen haben, weil das würde mich echt wundern, wenn das nur die Republikaner machen.
Das ist natürlich eine andere Option, ne?
Das ist ein Sumpf, ein großer Sumpf. Das der ist, größte Sumpf, den wir je gehabt haben. Ja, na gut. Aber wir sehen jedenfalls diese Chaoswelle aus Amerika auch zurück nach Europa gehen. Die nächsten Länder, die so ein bisschen akute Destabilisierung haben, sind Frankreich. Die Präsidentschaftswahl haben wir schon angesprochen. Dann jetzt das Post-Brexit-Chaos in UK ist also noch deutlich übler, als wir das vorher angenommen haben. Da werden jetzt die Gerichte angerufen, um rauszufinden, wer überhaupt beim Parlament, also erstens, ob das Parlament angehört werden muss dazu oder ob das reicht, diese Befragung, ob die Regierung jetzt einfach Brexit machen darf. So, da hat jemand geklagt und der High Court hat entschieden, das Parlament muss auch nochmal zustimmen. Und dann kam die Frage, okay, ist das jetzt aber nur das Parlament in London oder muss, auch das schottische Parlament wollte auch nochmal extra und dann wäre auch Wales und Nordirland wäre auch nochmal. Und
dann kommt der ganze Commonwealth.
Und oder? Da wird jetzt, also das ist ja mein Persönlich, das würde ich mich, fände ich ja so geil, wenn irgendwie Kanada noch gefragt wird oder so.
Und Australien, Neuseeland.
Ja. Und Indien vielleicht auch noch. Also das ist ein Fass ohne Boden, was sich da gerade auftut. Und es ist durchaus auch so ein bisschen unterhaltsam, wenn man sich da so ein bisschen aus der Schusslinie bringt und irgendwie sich selbst gegenüber leugnen kann, dass es einen betrifft.
Ja, die Briten haben ja da irgendwie noch so Institutionen, wo du denkst so, hä?
Alleine dieser Supreme Court, der ist nämlich relativ neu. Der ist überhaupt erst, ich glaube 2008 war die Meldung, wo der gegründet wurde. Und vorher gab es einen Mechanismus namens Royal, wie hieß das, Prerogative. Eine ganz großartige Geschichte. Es ging damals um eine Insel, die den Briten gehörte und die Amerikaner gerne als Flugzeugbasis haben wollten. Und die Briten haben halt gesagt, ja klar, wenn ihr das braucht, könnt ihr das haben. Hier Special, irgendwie Freundschaft und so weiter. Und haben die Ureinwohner von der Insel einfach... entfernt. Und die klagen seit Ewigkeiten, möchten gern zurück auf die Insel, möchten gern Entschädigung kriegen und das, sie haben natürlich auf jeder nur denkbaren Ebene völlig recht mit ihren Entschädigungen, aber die Briten versuchen es halt auf irgendwelchen formalen Wegen immer wieder irgendwie jahrelang hinzuhalten und so weiter und irgendwann hat der High Court eben entschieden und dann gibt's aber nur noch eine höhere Instanz über dem High Court, nämlich das House of Lords, also das Oberhaus, was eigentlich nur noch so früher die, haben die mal Einfluss gehabt.
Die Old Farts mit den Perücken.
Genau, also ja. Diese Leute, die durften dann irgendwie in besonderen Krisenzeiten durften die solche Entscheidungen treffen und es hieß dann Royal Prerogative. Und das sah irgendwie gar nicht gut aus. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir hier noch einen Supreme Court und der entscheidet es jetzt. Also das ist alles ein Riesensumpf, aus dem keine Gewinner hervorgehen können.
Also die, nur so als Exercise für den Hörer, wenn ihr nochmal euch über interessante britische Ämter informieren wollt, dann gibt es den Queen's Remembrancer. Der ist neulich auch zu gewissem Ruhm gelangt, weil er in dem neuen William Gibson-Roman Peripheral nach der Apokalypse eine große Rolle spielte. Und lest euch das mal die Wikipedia-Artikel durch, die sind wirklich ganz hervorragend.
Es gibt lauter so richtig geile. Es gibt zum Beispiel einen Typen, der im Parlament durch die Keller läuft und prüft, dass da keine Fässer mit Schießpulver liegen.
Ja, ist ja wichtig, ne?
Ja, aber so, und zwar läuft er da aus Traditionsgründen mit einer Fackel rum. Also es ist halt Tradition, ja, so. Also, naja. Aber wir sollten da nicht zu laut lachen. Ich meine,
ja.
Bei uns gab es ja auch diverse.
Das stimmt. In Bayern Trisse. Zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja so einige. Gut, apropos Bayern. Die Präsidentschaftswahl in Armenland hatten wir schon.
Apropos Bayern, ich habe hier Fake News als nächstes. Was kommt denn jetzt?
Fake News?
Ja.
Echt, hatten wir Fake News? Stimmt.
Ach, über die OPEC wollten wir auch noch reden und über die Mediterranean Welfare Sphere.
Ja, lass uns mal mit den Fake News weitermachen.
Okay.
Genau, Fake News. Fake News war ja so eine von diesen Debatten, die wir halt irgendwie schon irgendwie ja immer mal wieder so ein bisschen hochblubbern hatten. Und jetzt nach den Wahlen kam die ja nochmal richtig so mit Macht, so nach dem Motto, Fake News haben Trump an die Macht gebracht. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde diese Debatte völlig hanebüchen. Also, weil ich meine, so Medienenten gab's
früher schon, nannte man es einfach Bildzeitung.
Medienenten gab es schon immer so und die waren teilweise auch durchaus einflussreich. Und es gibt jede Menge von irgendwelchen komischen Einflussgruppen, Lobbygruppen, Fake-Experten, die halt irgendwie ihre Fake News positionieren in den Mainstream-Medien. Und nur weil jetzt tatsächlich Fake News auch irgendwie mal auf Facebook landet und da halt eine gewisse Eigendynamik entwickelt und ein paar hunderttausend Leute da draufklicken und möglicherweise glauben, weil sie es Demente nicht sehen, finde ich irgendwie jetzt, also da finde ich dieses Hyperventilieren so ein bisschen unangemessen, ehrlich gesagt.
Nee, das sind die Verlage. Ich halte das für eine ja. Strategie der Verlage, um gegenüber Facebook ihre Macht zu demonstrieren. Ja, weil Facebook arbeitet ja aktiv daran, die Verlage wegzuoptimieren. Als Mittelmann, den keiner braucht, damit die Nachrichten.
Facebook sind die Verlage mittlerweile egal. Die sehen
ja
die
eben. Eher, und das ist jetzt
die
der
sehen,
Versuch.
Die sehen, also ich glaube, Facebook sieht die Verlage eher als Content-Lieferanten, die dafür sorgen, dass halt irgendwie mal nicht ganz so wild nur ist. Und ich glaube, dass Facebook diese Fake News-Nummer einfach passiert ist. Was wir da sehen, ist, dass der Algorithmus, mit denen die Bewertung passiert, wann Sachen in der Timeline angezeigt werden, welche Sachen nach oben gespült werden. Das heißt, du siehst ja nicht alles, was deine Freunde teilen auf Facebook, sondern du siehst, was Facebook denkt, das wichtig für dich ist. Und nicht nur die Sachen, die deine Freunde teilen, sondern auch, was andere Leute teilen. Und dieser Algorithmus ist ihnen entglitten. Das passiert. Alles, was da geschehen ist, ist nichts weiter als tatsächlich ein Programmierunfall, um es mal deutlich zu sagen.
Das halte ich auch nicht für richtig.
Wo
Facebook, das kannst du doch gar nicht messen. Du siehst ja nur, was der für dich glaubt, nicht was der für alle anderen glaubt.
Ja, aber Facebook.
Du kannst immer nur kleinere Messungen vornehmen.
Facebook sieht doch, was er für die anderen glaubt.
Aber der Nachweis ist für den Verlag oder für den Kritiker überhaupt nicht zu erbringen, dass dieser Algorithmus schiefgelaufen ist.
Nee, aber tatsächlich ist er gesellschaftlich schiefgelaufen. Der aus Facebook-Sicht war.
Aber doch schon immer. Der Algorithmus hat aus Facebook-Sicht funktioniert. Genau getan, was er tun sollte.
Also er hat aus Facebook-Sicht ganz hervorragend funktioniert, hat nämlich einfach die Werbeklicks nach oben getrieben.
Ja.
So, Angry People Click. Und die, also wir haben ja diese Geschichte gesehen mit irgendwie den, was Moldawien oder so, wo die Leute halt irgendwie Fake News Farmen eingerichtet haben und dann sich davon neue Autos kaufen konnten. So. Aber der Kern dabei ist doch eigentlich, dass dieses nach oben spülen von hochemotionalen Nachrichten, beziehungsweise Nachrichten, die ein hohes Reclick-Potenzial bzw. Reshare-Potenzial haben, ist ja kein Zufall. Der beruht halt einfach darauf, dass Facebook mehr Werbung verkaufen will. Und am Ende muss man einfach sagen, ist wenn man die Theorie, dass Fake News jetzt irgendeine große Art von Einfluss auf die Wahlen hatte, müssen wir sagen, Trump ist wegen Online-Werbung an die Präsidentschaft gekommen. Es gibt noch einen zweiten Datenpunkt dafür. Nämlich, dass, wenn man guckt, wo Trump sein Geld hingetan hat, hat er 200 Millionen Dollar ausgegeben für Facebook-Werbung, die targeted war gegen Hillary-Wähler. Der hat ganz gezielt richtig viel Geld da reingesteckt, auf Facebook Hillary-Wähler und Wählerinnen zu targeten, um die vom Wählen abzuhalten. Und der nicht mal Pro-Trump-Werbung reingespielt, sondern irgendwelche Newsbits, irgendwelche Memes, irgendwelche Videoschnipsel, die zeigen, dass Hillary scheiße ist und man sie eigentlich lieber nicht wählen sollte. Nicht mal besonders aggressiv, sondern eher so tatsächlich so Voter Dissuasion. Das heißt also dafür sorgen, dass halt die zwar denken so, ja, nee, also Trump will ich nicht wählen, aber ich gehe halt auch nicht wählen, weil Hillary wählen ist halt doof. So. Und diese, also zweiter Datenpunkt, Online-Werbung destabilisiert den politischen Prozess. Also Online-Werbung führt dazu zur psychologischen Beeinflussbarkeit von Menschen, die eine Wahlentscheidung treffen. Und
du, ich finde dieses Stabilitätsgefasel finde ich entsetzlich. Wahlen haben nicht das Ziel, Stabilität zu bringen oder zu haben. Die Wahl ist gerade der eine Punkt, wo du eben nicht die Stabilität einfach weiterführst, sondern ein Element des Chaos einführst.
Aber was da passiert ist, ist ja eben nicht, dass die Leute eine rationale Entscheidung getroffen haben, was sie eigentlich tun sollten.
Aber das ist doch sowieso nicht so. Das war doch noch nie so, dass die Leute rational entscheiden. Sonst würden die Leute die Linken wählen. Die sind die einzigen, die Positionen der Mehrheit tatsächlich vertreten. Nee, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass es so eine Pyramide gab aus Leuten, die über Fake News gemeckert haben. Ne? Wir haben ja ganz oben so Leute wie irgendwie Spiegel und Faz. Die haben früher gemeckert über so Leute wie BuzzFeed. Ne? So, und diese Fake News Geblubber, was im Moment durch die Medien blubbert, das kam von BuzzFeed. Wir haben im Moment den Effekt, dass BuzzFeed sich über die anderen Fake News ärgert. Und zwar, also BuzzFeed macht ansonsten so Clickbait-Scheiße.
Das ist doch mehr Clickbait und nicht
Fake News. Das ist alles Clickbait. Ja, aber der Punkt ist doch, aus Sicht von so dem Süddeutschen Verlag ist das doch dasselbe. Ja, wir sind hier die Leute, wir sind doch hier die Leute, die seriösen Content bringen, und die da hinten ist der Slum. Haltet euch von denen fern. Und BuzzFeed hat sich jetzt halt gewehrt, indem sie gezeigt haben, guck mal, also die wirklichen Fake News, das sind die da hinten, und die kommen von diesem irgendwie Content-Tank, diese gelangweilte Teenager aus, von wo auch immer das war. Und das ist, bin ich vom Glauben abgefallen, als so Leute wie die Süddeutsche dann tatsächlich BuzzFeed zitiert haben als Quelle dafür, dass Fake News ein Problem ist. Also das fand ich absolut großartig.
Also ganz ehrlich, diese Medienaufregung über Fake News ist sowas von unehrlich.
Das ist die Deutungshoheit, um die es da geht.
Das ist nicht nur die Deutungshoheit, das ist auch einfach der Versuch, den eigenen Umgang mit wirklich schattigen und unseriösen Newsquellen zu vertuschen. Na, also ich meine, diese Quelle Internet ist noch nicht so lange her.
Ja, ist immer noch so, natürlich.
Nee, gibt's nicht mehr so.
Nein, pass mal auf, was es heute gibt, das ist, also
sind halt diese Twitter-Einblendungen.
Reddit hat vor einer Weile angefangen, wenn sie irgendeine Meldung bringen, irgendwie, ich glaube, der Politics-Subreddit ist das, und die Schlagzeile ändert sich, nachdem sie darauf verlinkt haben, dass sie das rechts anzeigen. Die Headline was altered after link.
Mhm.
Und das ist heute bei jeder zweiten Story. Das heißt, ich finde das genauso fake, als wenn du von vornherein Scheiße schreibst, ist, wenn du im Nachhinein nicht dazu stehst, was du eigentlich geschrieben hast. Mhm. Sondern dann haben die so AB-Tests, ja, nennt sich das. Du guckst halt, was die Leute mehr triggert und wo es mehr Werbeklicks gibt, und mit dem fährst du dann weiter. Und alle Artikel werden heute nach dem Publizieren noch editiert. Und zwar nicht nur so Tippfehler raus, sondern Überschrift wird sinnentstellend umgebaut. Na, sagt danach das Gegenteil dessen, was es vorher gesagt hat. Und es gibt überhaupt keinen Hinweis mehr darauf, dass da mal was anderes stand. Das ist einfach heute bei diversen Medien Standard. Und das finde ich viel schlimmer als Fake News, die wenigstens so ehrlich sind, irgendwie, ja, haben wir halt gesagt, ne?
Es gab gerade diese Geschichte mit irgendwie, wo die ganze amerikanische Mainstream-Medienlandschaft eine Meldung darüber, dass auf CNN Hardcore-Porno lief.
Und das ging auf einen Tweet zurück. Einen Tweet
zurück, ja. Und die wenn die, also wenn wir es mal kurz irgendwie vergegenwärtigen, ja, das ist ungefähr so, als wenn sie aus dem, wie heißt dieses Magazin, was sie bei Men in Black immer hatten?
The Inquirer, National Inquirer haben sie, glaube ich,
gehabt. National Inquirer, ja, genau. Also, also guck doch nochmal Men in Black, wenn wir auch nochmal verlinken, Men in Black, gibt es so in Men in Black 1 diese tolle Szene, wo irgendwie der Rookie eingeführt wird in den Job und der alte Mann, der halt irgendwie ihm zeigt, was
sein geht, Mentor.
Sein Mentor sammelt halt erstmal am Zeitungskiosk diese ganzen Ultra-Tabloids ein, mit diesen Elvis ist wieder aufgetaucht und so, also diese ganzen...
Die Sachen, die an der Kasse im Supermarkt irgendwie verschenkt werden sozusagen, weil die eh nichts wert sind, ja.
Genau. Und
so,
diese
auf dem Niveau. So, und der meint so, was machst du denn da? Was liest du denn für ein Scheiß? Und dann meint er, das ist der letzte brauchbare Journalismus. Die haben auch rausgefunden, dass Elvis noch lebt, so nach dem Motto. Und das stimmt alles. Ja, so. Und der Lacher hinter den Kulissen, was viele nicht wissen, ist, dass es tatsächlich stimmt. Der National Enquirer ist nämlich in den 70er Jahren durch furchtbare Stories aufgefallen und hat sich ein paar fette Gerichtsverfahren eingefangen. Und seitdem sind die sozusagen dafür bekannt, wenn die schreiben, der und der irgendwie kokst auf der Party,
dann hat
er auch gekokst. Also das war wirklich, das war ein mehrschichtiger In-Joke, diese Referenz.
Gut, also jedenfalls, nur noch mal zu illustrieren, solche, ja, solche Fake News oder Quellen hochgradig zweifelhafter Güte sind ja total üblich im Medienbetrieb gewesen. Und der einzige Unterschied ist, dass sie jetzt halt durch die Social Media Dynamik werden die halt schneller verbreitet, entfalten halt ihre Wirksamkeit und haben halt keine, da hat dann halt kein Redakteur drauf geguckt, der jetzt irgendwie, den man halt irgendwie rausschmeißen könnte, aber wahrscheinlich würden die sowieso nicht rausgeschmissen.
Und
seit dem Punkt, wo mehr Klicks mehr Geld bedeutet,
ist es egal. Und es bleibt nachvollziehbar, denn wenn jemand auf Facebook deinen Artikel zitiert und du änderst den danach, ändert sich das Zitat nicht. Ja? Mhm. Das heißt, das ist auch ein echtes Problem für die Zeitung, weil das sie halt beim Bescheißen hindert. Ne? Aber also diese CNN-Sache war deswegen besonders spannend, weil die genau nach dieser Fake-News-Welle kam. So, nachdem die etablierten Medien sich einmal so richtig ausgekotzt haben, wie wenig die anderen recherchieren, und bei uns gibt's ja zumindest zwei unabhängige Quellen, danach hat's die halt einmal alle weggefegt, weil sie halt ohne eine zweite Quelle diesen CNN-Scheiß gemacht haben. Und der absolute Brüller war ja, dass Fox News dann bei CNN anrief und um ein Statement bat, und CNN hat die Fake-Meldung bestätigt. Irgendein Typ bei CNN hat es geglaubt, weil es auf Twitter stand. Ja? Also das ist der Einfluss, Mann, von viralen Meldungen. Das darf man nicht unterschätzen. Nicht mal der hier beschimpft wird zu Unrecht, hat irgendwie das nicht geglauben wollen, sondern und mal kurz nachgefragt, stimmt das denn überhaupt? Ja, so, also es ist wirklich alles, diese Fake News-Geschichte, wir sehen das jetzt zum ersten Mal, aber das gibt's natürlich schon immer.
Also Stichwort schon immer, das gibt's halt wirklich schon so quasi wirklich immer, wir haben irgendwie so eine hübsche Geschichte gefunden, dass Abraham Lincoln, ne, also einer so der Gründungsurväter der amerikanischen Geschichte da, dass der beinahe mal eine Wahl verloren hätte wegen Fake News. Und die Geschichte, wir tun in die Links rein, ist insofern spannend, weil, also damals waren halt Demokraten und Republikaner noch umgekehrt, also die Demokraten waren die Sklavenhalterpartei und die Republikaner waren halt eher so der industrialisierte Norden, der halt irgendwie den weg von der Sklavenhalterei wollte. Und die Demokraten haben damals eine Kampagne gestartet, die darauf hinauslief, mit irgendwie so einem Fake-Pamphlet, was irgendwie, also so ein Büchlein, was irgendwie gedruckt wurde und lauter News-Items in irgendwelchen Lokalzeitungen, die sagte so, ja, Abraham Lincoln vertritt die Meinung, dass es irgendwie eine aus Schwarzen und Weißen gemischte neue amerikanische Superrasse geben solle. So, und diese, also das war damals halt so der, also damals war halt Rassentrennung halt so der wesentliche entscheidende Faktor, der die Leute auseinandergetrieben hat.
Und Eugenik war angesagt.
Genau.
Also halt was so unser heutiges Hightech ist, war damals Eugenik.
Genau, also
wir müssen jetzt aus verschiedenen irgendwie Leuten eine Superrasse züchten.
Oder die Rassen getrennt halten.
Das war auch eine der Begründungen für die Rassentrennung, natürlich. Mhm. So nach dem Motto, die Minderwertigen da hinten, die wollen wir nicht, dass sie unseren Genpool verschmutzen.
Genau.
Also da, was aus Sicht eines irgendwie frisch von einer deutschen Schule kommenden Schülers, ist das alles Nazi-Gedankengut, aber das war auch, also gerade so wir müssen hier durch gezieltes irgendwie Crossbreeding, müssen wir hier die guten Gene zusammenführen und irgendwie behinderte Kinder abtreiben und so. Das sind ältere Gedankengänge als die Nazis und die sind also auch in Amerika sehr populär gewesen.
Ja. Jedenfalls, diese, also lest mal diesen Artikel, der ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Man sieht da die Mechanismen, die man heute sieht, auch wieder. Nämlich den, dass News-Items einfach ausgedacht werden, Gerüchte gestreut werden, um einzelne Kandidaten bzw. einzelne Themen halt irgendwie zu diskreditieren. Und das Problem dabei ist auch, dass in dem Augenblick, wo man weiß, dass sowas passiert, gibt es wiederum für die Gegenseite, auch die ist doch sowieso alles nur Fake Defense. Und das ist, was die AfD ja gerade macht. Ne? Also wann immer über irgendwie einen ihrer Funktionäre mal wieder irgendwie Sachen berichtet werden,
sagen die, ja, ja, Lügenpresse.
Wie groß das Vorstrafenregister ist, was halt irgendwie die für irgendwie bizarre Business-Deals gemacht haben, wie oft die insolvent waren, so halt mal so die üblichen Dinge, die halt über so Kandidaten berichtet werden, ist halt alles Lügenpresse. Und wenn man es nicht mehr bestreiten kann, dann das tatsächlich wahr ist, sagt man ja, aber das ist ja unfair, dass ihr euch auf uns konzentriert. Also das,
klar.
Das ist also der... die jetzt sich dem Blick der Öffentlichkeit aussetzen müssen. Und dieser Mechanismus zu sagen, so ist alles sowieso Lügenpresse und Fake News richtet sich ja nur gegen uns, ne, ist natürlich durchaus machtvoll. Also der hat natürlich auch ein gewisses Potenzial. Und der Antreiber, ich glaube, war dabei durchaus, dass der, also das Fake News an sich als Mittel der Nazis, also über Verbrechen von Flüchtlingen zum Beispiel, haben wir diese Hoaxmap-Leute sich ja so ein bisschen angeguckt, dass halt also ein Großteil dieser Meldungen, nicht alle, aber ein Großteil der Meldungen über irgendwelche angeblichen Verbrechen von Flüchtlingen halt irgendwie erstunken und erlogen ist. Und gibt halt welche, die stimmen und die sind wahr. Und die wurden aber so lange in der Mainstream-Presse nicht berichtet, oder sagen wir mal jetzt nicht besonders intensiv berichtet, dass halt irgendwie genau dieses Gefühl entstanden ist, diese Meldungen werden unterdrückt und daraus entstand halt dieser Vakuumraum, diese Möglichkeit, da halt mit diesen Fake News reinzugehen. Ja, also das ist halt schon durchaus auch so, dass also diese Viralität und diese Möglichkeit des Verbreitens nicht nur technisch da ist, sondern eben auch im Raum der möglichen erzählbaren Geschichten. In dem Augenblick, wo man halt irgendwie sagt, okay, der Staat, das System will Dinge geheim halten oder will halt irgendwie Dinge nicht berichtet haben. Und dann stimmt's halt manchmal auch. Ne? Also dann stimmt's halt manchmal, dass halt aus irgendwelchen Rücksichtnahmen halt bestimmte Sachen nicht berichtet wurden. Entsteht halt genau dieser Glaube, okay, alles, was im Internet steht, muss halt wahr sein, weil das ist ja das einzig unabhängige Medium. Obwohl, neulich hatte ich einen Taxifahrer, das war echt interessant. Ich rede ja gerne mit Taxifahrern. Das war echt interessant, weil der hat offensichtlich sich nur aus öffentlich-rechtlichen Quellen informiert, also halt irgendwie Deutschlandfunk und Deutschlandradio und so und irgendwie RBB und so und war so richtig strammer AfDler.
Aha.
So, ja, also richtig so.
Also da kann man nicht irgendwie Fake News und Facebook. Nee,
der hatte kein Internet. Hat kein Internet. Der ist den ganzen Tag im Auto.
So was gibt's noch?
Der hat jetzt den ganzen Tag im Auto und hört Radio. Und war trotzdem strammer AfDler. Ja. Kann passieren. Also es ist halt nicht so, dass es halt irgendwie nur eine Medienversagen und aufs Internet zu schieben ist.
Übrigens, auch der Trump-Slogan Make America Great Again ist alt. Den hat Reagan schon benutzt.
Mhm.
Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Also viele von diesen Sachen sind alt. Wir haben jetzt nur die Intensität oder Zusammenstellung ist irgendwie neu oder wir haben sie vergessen. Auch die Idee überhaupt, es fing an, ist wahrscheinlich auch falsch, aber eine der bisherigen so Sachen, wo es häufiger Fake News ähnliche Sachen gab, nennt sich AstroTurfing. AstroTurf ist eine Kunstrasenmarke in den USA, ja. Und die Idee, also in den USA gibt es diesen Begriff Grassroots Movement für, wenn sich so tatsächlich organisch aus der Bevölkerung eine Art Protestbewegung bildet. Und wenn du so eine Protestbewegung fakest, indem du eben irgendwelche, was weiß ich, das entweder mit Bots machst, ja, irgendwie auf Social Media Bots oder wenn du die Unterschriften fakest und du hast gar nicht so Leute oder du bezahlst irgendwelche Schüler dafür, dass sie mit Protestplakaten rumlaufen, das nennt sich AstroTurfing. Und das ist ein ganz altes Ding, das wird seit vielen, vielen Jahren betrieben. Ganz alte Nummer. Und auch ansonsten gibt es einige Mechanismen, um News von den Leuten, Deniability nennt man das, also dass man bestreiten kann, dass es von mir kommt, ja, dass ich aber eigentlich trotzdem Geldgeber bin. Das sind alles Mechanismen, die es schon länger aus Wahlkämpfen gibt. Auch diese überhaupt, dass es Thinktanks gibt, ist auch, geht auch darauf zurück, dass man halt sagen kann, ja, das hat aber nicht der Trump gesagt, das hat der Thinktank so und so gesagt, ja, und der wird natürlich von denselben Leuten finanziert, aus demselben Spektrum. Und also nichts von diesem Fake News ist neu. Das ist nur eine Sache, dass die Verlage jetzt so mit dem Rücken zur Wand stehen, aus meiner Sicht, ist jedenfalls meine Erklärung, dass sie versuchen, jetzt eben die Deutungshoheit zurückzugewinnen, indem sie den Rest als Fake News abkanzeln.
Wie gesagt, ich denke schon, dass man Facebook da von der Verantwortung nicht freisprechen kann, weil die, man muss sagen, sie haben halt einfach den politischen Prozess ruiniert für einen kurzfristigen Profit aus Online-Werbung und das finde ich moralisch schwierig.
So. Ja, aber sie haben nie den Anspruch erhoben, was anderes zu sein.
Nee, aber der Effekt, also
der ich sage nicht, dass die was Gutes tun.
Nee, aber
ich sage nur, die haben noch nie.
Ist schon klar, aber der gesellschaftliche Effekt ist so, dass ich jetzt nicht mehr sehe, dass man das unbetrachtet lassen kann.
Also nee, halt so, keine Frage.
Ja, so und,
nur ich kann jetzt hier nicht irgendwie sagen, unmoral. Die sind angetreten mit der Behauptung, sie machen jetzt Werbung.
Schon klar, aber der.
Also wenn ich irgendwie ein Werbenetz anpisse, weil sie Werbung einstrahlen.
So. Ja, ich glaube aber, dass die sich nicht so ganz darüber im Klaren sind, oder vielleicht besser im Klaren sind, als wir glauben, aber halt irgendwie nicht entsprechend handeln, dass sie halt mit dem, was sie da tun, also auch insbesondere halt, was das Targeting angeht, die Möglichkeit, Wähler so präzise mit Werbung zu targeten, ne, gab es halt vorher nicht. Und das ist halt eine Sache, die die sollten die halt einfach lassen. Ich glaube, findet es einfach eine Sache, die halt einfach eine, also wo, ich sag mal, die paar Prozent Profit mehr, die sie da rausziehen können dafür, die sind nicht dadurch zu rechtfertigen, was halt irgendwie im Rest der Gesellschaft deswegen passiert.
Ja, aber wenn du auf Targeting verzichtest, kannst du auch zurückgehen zur Fernsehwerbung. Also das ist genau ihr Alleinstellungsmerkmal.
Die Frage ist halt, wo ist halt Schluss?
Ja. Und wenn du in der Lage bist. Ich widerspreche dem nicht. Ich sage nur, aus deren Sicht wäre das
also sozusagen. Aus meiner Sicht könnte man Werbung komplett abschaffen. Ich habe keinen Bedarf an Werbung. Ich finde Werbung vollständig überflüssig. Irgendwie, dass irgendwie die besten Ingenieure auf diesem Planeten damit zu tun haben, irgendwie uns mehr Werbung reinzudrücken, um irgendwie, damit wir mehr Scheiß kaufen, den wir nicht brauchen, halte ich ohnehin für ein Verbrechen, was man irgendwie abschaffen muss. Insofern, alles, was irgendwie diesen Sumpf trocken legt, um mal Trump zu zitieren, finde ich ja ganz gut. So, aber momentan wehren die sich ja noch gerade dagegen, dass irgendwie man überhaupt Adblocker benutzen darf und sowas. Ja. Naja, gut.
Ja, nun ja, also wir wollten hier noch ein besonders krasses Beispiel für Fake News ansprechen. Wollen wir das ansprechen?
Na klar.
Gut, du zuerst.
Welches hatten wir denn hier?
Pizzagate.
Pizzagate, nee, das musst du machen.
Nee, von ich hab da keinen Bock.
Ich weiß von Pizzagate nichts. Ich weiß nur, ich hab irgendwann diesen Hashtag gesehen, Pizzagate, und klickte da durch und war irgendwas, was mit pädophilen Ringen in einer Pizzeria und klick weg. So, dann war irgendwie vorbei.
Also das ist eine Sache, die auf 4chan gestartet ist. Ja, mehr muss man eigentlich schon gar nicht sagen. Also es ist. Die haben in den Podesta-Mails auf WikiLeaks, haben sie irgendwelche Hinweise zu finden geglaubt dafür, dass es sich um einen pädophilen Ring unter Demokraten handelt, die sich in einer bestimmten Pizzeria treffen, weil, und die Beweislage ist so ein bisschen dürftig an der Stelle, weil der Typ ist halt komisch und ist auf Kinder ausgerichtet mit seiner Pizzeria und hängt so komische Kunstwerke an die Wand, die irgendwie sehr verstörend aussehen. Und das stimmt, aber das heißt noch nicht, dass da ein Pädophilenring ist. Dann haben sie so ein Video gehabt, wo man irgendeine Band irgendwie, die sie da mal eingeladen hatten angeblich, auf dem Video ist aber nicht zu erkennen, wo das tatsächlich stattgefunden hat. Ja, das hätte irgendwo sein können. Und diese Band ist auch irgendwie, naja. Jedenfalls, also sie haben so eine Kette aus mehr oder weniger schwachen Indizien. Und ihre Behauptung ist eben, dass in diesen Podesta-Mails so Tarnbegriffe benutzt werden. Und das FBI hat offenbar vor ein paar Jahren so ein Handbuch veröffentlicht, wo drin steht, irgendwie, wenn Pädophile sich unterhalten und die sagen Pizza, dann meinen sie ein minderjähriges Kind. Ja, so. Also auf dem Niveau eine Beweisführung, wo ich so denke, nee, also sorry, das ist mir jetzt auch meine Zeit zu schade. Aber damit sind die halt rumgelaufen und haben Confirmation Bias gnadenlos ausgenutzt. Wenn du einmal nach irgendwas Speziellem suchst, dann siehst du halt überall Hinweise darauf. Und entsprechend sind dann irgendwelche Teenies mit ihren Smartphone-Kameras zu dieser Pizzeria gelaufen, haben sich irgendwie in den Keller gesetzt und haben sich irgendwie dabei gefilmt, wie sie da eine Pizza bestellen und so. Und die ganze Zeit so, gleich kommen sie. Also es ist eine Hysterie, hat sich da irgendwie gebildet. Und also, ja, aber es hat's in die Presse geschafft. wenn auch nur als, ach, diese Pizzagate-Leute, das ist ja ein tolles Beispiel für Fake News. Also so richtig befördert hat es, glaube ich, kein einziges Medium. Zur großen Konsternierung von den 4chan-Leuten, die mich also jetzt geradezu belagert haben per Mail, weil ich im Blog halt geschrieben habe, Leute, also.
Was? Ja. Die liefen bei dir auf?
Die liefen dann bei mir auf, weil ich das nicht befördert habe. So. Und dann habe ich gesagt, Leute, also weißt du, kommt wieder, wenn ihr Beweise habt. Ja. Und dann kommt auch nicht zu mir damit, sondern geht zur Polizei, weil das ist hier ein Internetpranger, irgendwelche Leute.
Natürlich,
was soll das? Pädophilie, ja, ja. Da Mike nicht mit. So, selbst wenn es ein Pädophiler ist, ist es nicht
meine Aufgabe. Internetpranger gibt es halt hier nicht. Nee,
den machen wir nicht. So, aber das haben mir einige Leute recht übel genommen. Aber also das ist halt ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man so aus Beweisketten versucht, irgendwelche Sachen zu schließen. Da muss man verdammt vorsichtig sein, ja. Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, Confirmation Bias, wie das funktioniert. Genau. Also Confirmation Bias heißt sozusagen, wenn ich dir sage, oder sagen wir mal so, das klassische Beispiel ist, du wirst schwanger und gehst irgendwie einkaufen als Familie und dann fällt dir auf, dass es ganz viele Leute mit Kinderwagen da draußen gibt, ja. Weil es in deinem Leben plötzlich eine wichtige Sache ist, so Kinderkleidung und Kindersachen fällt dir das plötzlich überall auf. Und im weiteren Sinne heißt Confirmation Bias eben auch, wenn ich eine These bedenke gerade und ich gucke mir die Welt an und klopfe sie auf diese These ab, dann fallen mir plötzlich Sachen auf aus dem Kontext dieser These, die ich vorher nicht mit der These in Verbindung gebracht hätte. Und dadurch ergibt sich auf jeden Fall eine Häufung an Beweisen, wenn ich nur mit der Idee schon rangehe, hier könnte ein Pädophilenring sein in diesem Fall zum Beispiel. Und dann suche ich irgendwie nach Symbolen, die aussehen, als könnten sie aus diesem Handbuch kommen, dann finde ich die auch. Ja, so funktioniert unser Gehirn.
Ja, und diese Mechanismen sind natürlich auch relativ mächtig, weil wir, wenn wir uns erinnern, dann gibt es ja irgendwie so im Wesentlichen so die bekannten wenigen Mechanismen und die beiden wichtigsten davon sind, die neuen Fakten passen zu dem, was wir schon wissen. Na, also die sind halt irgendwie, passen zu unserem Weltbild, zu unserer, sind einsortierbar. Und das Zweite sind Dinge, an die wir uns erinnern, die mit einer hohen emotionalen Intensität verbunden sind. Also wo es halt irgendeine Emotion gibt, die da halt dran attached ist. So. Und daraus folgt natürlich, dass halt solche Fake News Dinge, die halt darauf designt sind, nämlich es passt in dein Weltbild so, wenn du hier das annimmst und das annimmst, dann folgt daraus logisch das. Und es ist halt irgendwie diese Schweine. Dann hast du natürlich irgendwie quasi den perfekten Sturm dafür.
Es gibt noch einen anderen Effekt, der verwandt ist. Wenn ich mir eine Sache angucke, dann fokussiere ich meine Aufmerksamkeit darauf und mein Hirn nimmt automatisch an, dass diese Sache sehr wichtig ist, weil sonst würde ich da ja nicht meine Zeit mit verplempern. Das heißt, Sachen, mit denen ich mich beschäftige, auch weil ich gerade an der Bushaltestelle vielleicht habe und keine und einfach Langeweile habe, bis der Bus kommt, ja, Sachen, die ich mir in der Zeit angucke, wirken völlig überproportional wichtig auf mich selbst in der Zeit. Und deswegen ist Werbung an Bushaltestellen effektiv.
Ja? Krass, ne?
Und das ist ein Mechanismus, den muss man verstanden haben und dann muss man sich selbst dabei beobachten, wie man ihm erliegt. Denn die Leute reden sich immer ein, Werbung funktioniert bei mir nicht, was ist eine Lüge. Ja. Funktioniert bei dir, sonst würden die Leute da nicht so viel Geld für ausgeben. Ja?
Ja.
Confirmation Bias kann man gut bei sich beobachten. Das ist dasselbe, wie wenn ich sage, denk jetzt mal nicht an Wahl. Dann wird es dir einfach sehr schwer fallen, nicht an Wahl zu denken. Ja, so funktioniert es einfach. Das sind Sachen, die kann man verstehen und dann kann man versuchen, gegenzusteuern und insbesondere kann man dann verstehen, wieso irgendjemand irgendwas plötzlich sehr wichtig findet. Wenn jemand irgendwie zwei Tage damit verbringt, hinter Pizzagate herzuklicken, dann wird für ihn die Sache schon dadurch, dass er da hinterher geklickt hat, einen ganz anderen Stellenwert haben als für jemanden, dem das noch nicht begegnet ist. Nicht nur, weil er es nicht gehört hat, sondern auch als rückblickende Rechtfertigung dafür, da so viel Zeit investiert zu haben.
Ja. So. Dieser Mechanismus wirkt sich natürlich auch immer aus dabei, wenn Leute versuchen, irgendwie Argumente zu bringen, ne? Weil ihnen natürlich die Sachen, auf die sie sich gerade fokussiert haben, das Argument, was sie halt irgendwie gerade geschärft haben, erscheint ihnen natürlich immer als das Wichtigste.
Das kann man übrigens auch ausnutzen, wenn man jemandem was erklärt, indem man erst Kontext schafft.
Genau, also den Fokus auf eine bestimmte Gruppe von Fakten richtet.
Wenn ich jetzt einfach nur irgendwie ein Argument bringe, dann wirkt es weniger gut, als wenn ich vorher 5 Minuten Kontext erkläre. Mhm. Weil dann habe ich nämlich 5 Minuten lang Bonus Aufmerksamkeit eingesammelt.
Ja.
Und dann plötzlich wirkt das Argument viel besser. Das heißt, Leute, die irgendwie endlos rumschwafeln und nicht zum Punkt kommen, sind nicht unbedingt doof.
Hängt davon ab, was sie schwafeln.
Ja, das kommt ganz drauf an. Also wenn es zielgerichtet und wenn es nicht einfach rummeandert, sondern zielgerichtet auf ein Thema abzielt, da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt ein neues Buch von dem Cialdini, von dem wir schon mal ein anderes Buch empfohlen hatten.
Das können
wir
Persuasion.
Persuasion, genau. Das werde ich auch mal in die Linkliste tun. Der erklärt ja das auch ganz gut.
Ja, das ist tatsächlich.
Das nennt man zum Beispiel Priming, wenn ich einfach anfange, Leute darauf vorzubereiten, dass ich gleich ein schönes Argument bringen möchte. Ja. Unter anderem durch sowas, was ich gerade beschrieben habe. Aber es gibt auch andere Mechanismen. So, was haben wir noch auf der Liste? Ich habe hier noch die OPEC.
Genau, noch ein paar News aus dem Ausland, wenn wir gerade schon dabei sind. Wir hatten ja schon mal...
Das könnte wirklich eine Zeitenwende sein, das war mein Eindruck, dass das völlig unterreported ist von der Wichtigkeit her.
Ja, also was da passiert ist, ist die OPEC hat sich offenbar mit Russland darauf geeinigt, also beziehungsweise Saudi-Arabien hat sich mit Russland darauf geeinigt und die OPEC das hat nachgezogen, dass der Ölpreis mal wieder hoch muss. Und der Grund ist einfach, dass eigentlich alle ölproduzierenden Länder, mit Ausnahme der USA, haben ein massives Interesse daran, dass der Ölpreis jetzt langsam mal wieder irgendwie sich in Höhen bewegt, wo sie ja ihren Haushalt ausgleichen können.
Naja, Moment, wieso ist er denn überhaupt niedrig gewesen? Das müssen wir, glaube ich, zuerst erklären.
Na, niedrig gewesen ist, weil die Saudis gepumpt haben, was ging, so, und die...
Und auf Bitten der Amis.
So, die Verschwörungstheorie, ne, ist halt irgendwie, dass sie halt, also das ist halt irgendwie ein Plot war, wo die Amis und die Saudis zusammen halt irgendwie die Russen pleite machen wollten.
Nicht nur die Russen, auch den Iran.
Und den Iran, ja, stimmt.
Also das Interessante ist, dass im Moment
Venezuela.
Die Russen das so darstellen, als sei ihr Einfluss nur gewesen, zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu verhandeln.
Zu vermitteln.
Vermitteln. Und ich glaube auch, dass da sogar ein Kern Wahrheit dran ist, ja, weil der Iran hat sich ja mit den Amerikanern vor kurzem einigen können. Die haben irgendwie diesen Deal gemacht und das heißt, der offizielle Grund dafür, warum der Ölpreis niedrig sein musste, nämlich um den Iran platt zu machen, ist damit vom Tisch. Jetzt geht es nur noch um die Russen. Und die Russen sind tatsächlich, haben ihre Reserven. Und
Venezuela.
Und Venezuela, ja, aber das ist nur...
Die sind schon im Eimer.
Die sind schon im Grunde weg, ne?
Naja, also für die könnte es gerade noch so knapp reichen.
Gut, wenn der Ölpreis wieder hochgeht. Also die... Ja, naja, wenn der Ölpreis wieder hochgeht. Okay, aber also die Russen sind jedenfalls ziemlich durch ihre Reserven gegangen in der Niedrigpreiszeit und sind jetzt eigentlich, haben schon ihre Renten-Zurücklagen Fonds angegangen und so.
Die sind halt schon relativ
weit
an der Kante so. Die haben jetzt für nächstes Jahr angesagt, dass ihre Militärausgaben dramatisch zurückfahren, weil der Ölpreis so niedrig ist und so. Also es ist halt bei den Russen war es jetzt halt so, also meine Verschwörungstheorie dazu war ja, dass die Russen halt den Saudis gesagt haben, so pass auf, ist ja gut und schön jetzt irgendwie mit dem niedrigen Ölpreis gewesen, so, aber erstens tut es euch auch weh und zweitens, führt das dazu, dass euer Land destabilisiert wird, wenn wir sozusagen uns nicht darauf einigen können, dass, und ich glaube, dass das, was da in Amiland passiert ist, also, dass die Russen halt gezeigt haben, dass sie halt in so einem Land mit irgendwie durchaus moderaten Mitteln halt irgendwie politisch einigermaßen doll was bewegt bekommen.
Oh, du meinst, die haben den Saudis gesagt, ey, wir könnten auch bei euch mal ein bisschen...
Ich glaube das schon.
Also ich glaube schon, dass... Also ich glaube schon das gab da so zwei Wege so, ne?
Und der eine Weg war halt so, wir einigen uns jetzt auf einen höheren Ölpreis und der andere Weg wäre gewesen...
Schöne Regierung habt ihr da.
So, ja, wäre jetzt halt irgendwie übermorgen macht RT Saudi-Arabia auf so und wir haben übrigens den Satelliten schon in place oder so, ne? Und also ich glaube schon, dass das wäre halt der Plan B der Russen gewesen, beziehungsweise ist immer noch der Plan B, wenn der Ölpreis nicht hochgeht. Weil dann Saudi-Arabien zu destabilisieren, ist der nächste logische Move. Ne? Also weil...
Naja, also das Interessante ist ja, dass Russland eigentlich niemanden destabilisiert hat. Das heißt, das ist jetzt die Gegenbewegung gegen... Eigentlich haben die Amis seit vielen Jahren rum destabilisiert im Nahen Osten, weil das Teil von der eurasischen Strategie war, um den Russen Ärger zu machen damals noch, als
die Sowjetunion war. Ja, aber das bezog sich halt auf die Länder, die halt irgendwie nah an der Sowjetunion waren.
Ja, aber der Punkt ist doch, dass Russland jetzt anfängt, irgendwelche Länder zu destabilisieren. Das ist ein relativ neues Phänomen.
Genau. Ne? Also ich meine, das ist halt eigentlich, also wenn wir es mal zurückgucken, hat es eigentlich angefangen nach der Ukraine.
Ja.
Ne, also nachdem der Westen gesagt hat, übrigens, das können wir auch so mal hier so ein Land destabilisieren vor eurer Haustür. Und
na gut, Georgien kann man auch.
Georgien war eher so ein Manöver-Trial für beide Seiten, glaube ich.
Na, da haben sie aber auch schon die Mittel ausprobiert.
Da haben sie geschärft. Ausprobiert, genau. Und dann hat der Westen halt dann mit seinem Colored Revolution Support, haben die ja den Russen quasi die Ukraine weggenommen. Und dazu muss man verstehen, dass die Russen brauchen halt die Ukraine. Die Ukraine ist halt einfach deren Pufferzone zum Westen. Das ist halt das, wo sie halt irgendwie die Panzerarmeen der NATO, also aus ihrer Sicht, ne, also sozusagen aus der russischen militärstrategischen Denke, ist die Ukraine die Zone, wo sie halt die Panzerarmeen der NATO stoppen, bevor sie in Moskau sind. Und dass die NATO ihnen das jetzt halt weggenommen hat und sie halt dazu gezwungen hat, dass sie halt irgendwie sich die Krim halt, also ihr Urlaubsparadies da halt wiederholen und nach diesen stressigen Konflikt da halt in der Ostukraine halt irgendwie am Laufen halten, das haben die denen nicht verziehen. Und aus meiner Sicht ist das, was die Russen in Amiland gespielt haben, war einfach die eiskalte Rache dafür.
Da das Highlight fand ich ja jetzt nach der Trump-Wahl, dass irgendwie rauskam, die Russen haben in Moskau eine Konferenz gesponsert für die Separatisten,
ne?
Die Separatistenbewegung aus Texas und Kalifornien.
Kalifornien und irgendwie Baskenland und noch alle.
Ja,
haben alle diese Separatistenbewegung
so, ja, eingeladen. Ja, und das ist natürlich der Wink mit dem Zaunfall,
genau,
an den Westen.
So
Leute,
also, das können wir auch. Genau. So, das war halt echt unweise vom Westen, diese Nummer zu fahren. So, also das ist halt so eine...
Und vor allem mit Ansage unweise. Das ging ja damals schon los mit
genau, war nicht so, dass die Russen nicht gesagt hätten, das, nehmen wir
jetzt. Wenn ihr jetzt hier anfangt, ja, das ist ein einziges Told you so, was die Russen machen. Das ist eigentlich richtig tragisch, ne? Weil die Amis
also,
sind da...
Ich meine, man muss halt natürlich sagen, andersrum ist natürlich irgendwie so unter reinen Demokratie- und Freiheitsaspekten, ist es natürlich so, dass es halt irgendwie nicht jetzt für die Ukrainer halt jetzt nicht der beste Weg ist, halt irgendwie als russischer Vasallenstaat halt irgendwie
natürlich
zu vergammeln,
nicht.
Aber
nein.
Aber geostrategisch.
Aber das hätte es ja auch mit offenen Verhandlungswege den Status verbessern können.
Ja.
Ist ja nicht so, dass die Russen haben ja kein Interesse daran, dass der Ukraine scheiße geht. Im Gegenteil, die Russen hätten gern, dass die Ukraine selbstständig in der Lage ist, ihren Gaspreis zu bezahlen.
Ja, genau. Das stimmt.
Ja.
Na gut, also jedenfalls der Ölpreis, die Ölpreisentwicklung wird halt sehr interessant. Meine Vorhersage ist, wenn der Ölpreis sich jetzt über den Winter, sagen wir in den nächsten 3-4 Monaten, nicht substanziell nach oben bewegt, also irgendwas Richtung $70, $80 so, dann könnte durchaus sein, dass die Russen sagen, naja, das hat jetzt wohl nicht geholfen, wir müssen mal zurück zum Plan B.
Naja, aber dass sie überhaupt Bewegung in die OPEC gebracht haben, das ist, fand ich, eine relativ krasse Nummer.
Ich würde sagen, die haben in Amiland ihr Waffeninstrumentarium klar zeigen können und dann sind da doch ein paar Leute ins Nachdenken gekommen, ob sie sich damit anlegen wollen. Weil eine richtige Defense dagegen gibt es ja nicht. Ich meine, das ist das, was die Deutschen gerade so nervös macht, ne? Dass halt, also wenn die Russen jetzt halt anfangen.
Die deutsche Welle wird jetzt hier zurückschießen.
Naja, es gibt ja, also die momentan ist die Abwehrstrategien des Westens gegen halt russische Propaganda-Offensiven sind halt irgendwie lame und langweilig. Ja, also lustigerweise halt eine genaue Umkehrung von dem, wie es halt früher zu kalten Kriegszeiten war, wo Rias halt die Coolen waren, die mit der coolen Mucke und irgendwie dem...
Ja,
irgendwie,
aber inhaltlich halt, waren die schon damals nicht so
der,
cool, oder?
Die waren, na, der Rias ja, war der
Voice of America,
der Hardcore-Propagandasender.
Das war ja absolut entsetzlich, ne?
Ja, aber die waren ja trotzdem cool. Das war das, was du im Osten gehört hast, weil da lief halt die coole Musik. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt, dass halt irgendwie die für eine bestimmte Demografie im Westen halt quasi, die gucken halt alle RT, weil RT ist das halt, die halt ein bisschen hip sind und halt die Sachen bringen, die halt irgendwie sich die Mainstream-Medien im Westen nicht trauen zu bringen oder die sie verpassen oder auf die sie halt keinen Bock haben. Und dann spinnen die den. Also wie gerade diese Geschichte mit dem Straßenbahnfahrer wirft türkisches Mädchen wegen Kopftuch aus der Bahn. Ne?
Gut, das war interessanterweise kein RT-Spin, sondern das war die Pressemitteilung der Polizei.
Ja, aber Moment, was
die
da passiert,
Polizei
Moment, aber was passiert ist, die Berliner Polizei hat die initiale Pressemeldung gebracht. Daraufhin kam diese Meldung auch in allen deutschen Zeitungen. Dann haben sie sich die Videos angeguckt, haben den Busfahrer befragt, der sagt, ich habe die rausgeschmissen, weil sie einen Döner gegessen hat und nach dreimaliger Aufforderung nicht rausgegangen ist. Ne? Also was er halt mit jedem anderen auch tun würde, egal ob Kopftuch oder nicht, ist ein Berliner Busfahrer, scheißegal.
Was übrigens vielen Leuten außerhalb Berlins gar nicht klar ist. Ja, ich habe ein paar Zuschriften gekriegt von Leuten, ja, wie ein Döner, das machen die doch hier auch immer. Wie gesagt,
nein,
in Berlin.
Nicht in Berlin, genau.
In Berlin fliegst
also,
du aber.
Passiert schon, aber
halt wenn sie dich sehen, bist du da aber ganz schnell
raus. Fliegst du halt raus. So, und RT hat die Meldung mit dem Kopftuch noch an dem Tag, als die Korrektur schon überall in den deutschen Medien lief, haben die noch ohne Korrektur immer schön weiter durchgebügelt. So. Also, deren Spin ist halt schon ziemlich professionell, muss man sagen. Naja, das wird halt noch spannend für die Wahlen. Ne? Ich denke, die große Frage ist halt natürlich, was passiert derzeit weiter in der Flüchtlingskrise so? Und da ist es halt so, dass die Abhängigkeit von der Türkei jetzt natürlich dramatisch wird. Also wir haben jetzt die Situation, dass die Türkei hat halt irgendwie ihre Mauer Richtung Syrien fertig. Also die haben da so eine 3 Meter hohe Mauer mit Stacheldraht und irgendwie reichlich Leuten mit Maschinengewehren aufgebaut und lassen halt keine Flüchtlinge aus Syrien mehr durch. Und das ist natürlich eigentlich eine, kann man schon sagen, durchaus auch irgendwie zum großen Teil eine Mauer europäischem Auftrag. Ne? Also wir haben halt irgendwie unsere Mauer dahin ausgelagert. Und meine Theorie dazu ist ja,
Na, und wir zahlen noch dafür, oder?
ja, wir zahlen auch dafür. Ja. Also heißt, naja, eigentlich ist Flüchtlingshilfe, aber wahrscheinlich haben sie davon den Beton gekauft, ja. Also meine Theorie ist ja, dass sich die europäische Strategie dahingehend in etwas bewegen wird. Es gab also der Name, den ich da gewählt habe, ist die Greater Mediterranean Welfare Sphere. Sprich halt eine Mauer, die halt durch Nordafrika gebaut wird, um halt irgendwie Richtung Süden halt irgendwie die Flüchtlingsströme irgendwie aufzuhalten, wo dann halt einfach die Deals mit den nordafrikanischen Ländern und der Türkei gemacht werden, um halt dafür zu sorgen, dass die halt sagen, okay, wir bewachen diese Mauern für euch und wir erschießen die Leute, wenn sie halt versuchen, drüber zu klettern und ist halt so weit weg von europäischen Kameras, dass sich niemand dafür interessiert.
Und die Deals gibt es auch schon aus anderem Grund, weil nämlich zum Beispiel die Franzosen beziehen ja Yellowcake aus Nordafrika. Das heißt, es gibt schon Beziehungen zwischen den Ländern, die man da erweitern
Marokko zum
könnte.
Beispiel, ne? Also Marokko hat halt irgendwie die größten Mauer- und Wallanlagen, die halt irgendwie auf diesem Planeten so stehen, außer der chinesischen Mauer. Und also ich glaube, in Länge und Umfang sind die sogar größer. Wir haben dieselbe Situation in vielen anderen von diesen Ländern, die halt einfach auch gerade Mauern bauen und Wälle bauen. Und dieses Ganze, das kann man noch nicht bauen, das kriegt man noch nicht hin, ist leider totaler Quatsch. Also da sollte man sich nicht irgendwie dazu verleiten lassen, zu glauben, dass man das technisch nicht hinbekommt. Die Frage ist halt nur, wenn man, also in welchem Umfang man halt irgendwie seinen Willen, Menschenrechte irgendwie zu beachten, irgendwie missachtet. Und in dem Augenblick, wo man sagt, halt irgendwie Menschenrechte interessieren uns nicht, kann man selbstverständlich Mauern bauen, über die keiner rüberkommt. Also das ist ja nicht, also hat die Mauer zwischen DDR und Westdeutschland ja deutlich gezeigt. So, das geht halt schon. Ist halt nur eine ultra brutale Angelegenheit und der Westen muss sich dann halt schon die Frage stellen, wie ernst er das halt mit seinen Menschenrechten eigentlich meint. So. Und diese Frage halt, die Abhängigkeiten, die man sich natürlich begibt mit der Türkei, die wird natürlich noch hochgradig spannend werden, weil wenn die halt das Ventil in der Hand haben, mit der sie nach Belieben halt irgendwie die Stresstemperatur in Europa, auch nur also die gefühlte Stresstemperatur, ne? Also es geht ja nur um die Wahrnehmung, nach oben drehen können. Und derjenige, der das halt da tut, halt Erdogan halt nun offensichtlich ein ja, durchaus jetzt nicht unbedingt demokratisch gesinnter Regierungschef ist, könnte das halt schon durchaus noch irgendwie ein einigermaßen bizarrer Wahlkampf werden.
Die haben übrigens auch in anderer Hinsicht das Ventil in der Hand, und zwar die South Stream Pipeline und die, wie hieß diese, Nabucco Pipeline. Die waren auch alle durch die Türkei projektiert. Und jetzt der Krieg in Syrien, da geht es ja angeblich auch um eine Pipeline. Also, das ist jetzt die Verschwörungstheorie. Eine Pipeline aus Katar und auch eine Öllieferung oder eine Erdgaslieferung aus dem Iran würde durch die Türkei gehen. Ja, das heißt, der gesamte Nahe Osten, das kann man entweder über Schiffe machen und die, also Schifffahrt ist relativ günstig gerade. Da ist es sogar so, dass teilweise Schiffe jetzt um Afrika rumkreisen, um sich die Kanalkosten für den Suezkanal zu sparen. Und es gibt da wohl auch eine Menge Leerraum, aber eine Pipeline ist natürlich noch billiger. Und die würden alle durch die Türkei gehen. Ja, das heißt, wenn der Erdogan uns wirklich anpissen wollte, dann hätte der alle Mittel in der Hand, auch ohne Flüchtlinge.
Tja, naja, also die Theorie bei den amerikanischen Geostrategen ist ja, dass die Türkei als neue sogenannte Mittelmacht, na, also als eine sozusagen nicht Großmacht, aber auch irgendwie nicht Kleinmacht, ihre Machtmittel etabliert und dann halt am Ende die Auseinandersetzung halt mit dem Iran und Saudi-Arabien und wahrscheinlich Ägypten um diese Rolle führen wird und dabei wahrscheinlich gewinnen wird, also einfach aufgrund von Demografie und ökonomischer und geografischer Situation. Das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Apropos, mögest du in interessanten Zeiten leben.
Also, weißt du, wir haben hier angefangen mit der Sendung und dachten, das wird irgendwie eine knappe Stunde. Wie weit sind wir jetzt?
Ja, knapp zwei.
Doch mehr Material, als wir gedacht haben.
Ja, naja, es
Wir
wird
haben
noch.
jetzt hier noch die, was haben wir noch? Nicht viel, digitale Karte. Können wir noch kurz anreden?
Genau, digitale Karte. eher so europäische Innenpolitik. Was passiert?
Was ist denn das überhaupt?
Also was passiert ist, ist es gab halt im schon seit einer Weile, also schon noch als Schumacher noch lebte, die Diskussion darum, ob man nicht eine Erweiterung der Europäischen Menschenrechtscharta bräuchte, um digitale Aspekte. Also um spezifisch für den digitalen Raum notwendige Grund- und Menschenrechte. Und die Diskussion blubberte halt so eine ganze Weile vor sich hin, irgendwie nach Schumachers Tod ebbte sie halt so ein bisschen ab und kam dann halt aber wieder hoch. Und die grundlegende Idee dabei war zu sagen, okay, wenn man halt mal aufschreibt, was man eigentlich so braucht als Ideen für so grundlegende Rechte im digitalen Raum, die sowohl gegenüber Staaten, also dem Staat, als auch gegenüber Unternehmen gelten sollen. Das war eigentlich die Neuerung dabei, weil man bisher sagte, ja, Grundrechte gelten immer nur gegenüber dem Staat. Man sagt, okay, im digitalen Raum sind Unternehmen, Plattformen, Geschäftsmodelle so wichtig, dass man die auch mit einbeziehen muss und halt Grundrechte gegenüber Unternehmen jetzt nicht sozusagen irgendwie nur rein den Gesetzgeber überlassen werden dürfen. Und dann mal anfängt darüber zu diskutieren. Also einfach zu sagen, okay, man fängt mal an mit irgendeiner Art von Text und dann versucht man darin möglichst alle Punkte, über die es wahrscheinlich Diskussion und Streit geben wird, mal mit aufzunehmen und stellt die dann zur öffentlichen Diskussion. Und dieser Prozess fing so vor 14 Monaten fing er an.
Die Zielvorstellung ist sowas wie die Menschenrechtskonvention, oder?
Nee, die Europäische Menschenrechtscharta war ja eine ursprünglich unverbindliche Absichtserklärung von Staaten, die dann verbindlich wurde. Ja, also das ist halt nach und nach ist diese Europäische Menschenrechtskonvention halt ja, hat ja einen quasi Gesetzesstatus erreicht, dadurch, dass immer mehr Staaten gesagt haben, ja, finden wir gut, finden wir richtig, finden wir wichtig, halten wir uns dran. Also quasi so ein, so wie sowas eigentlich auch sein sollte. Also entwickelt sich halt sozusagen als so ein Kanon gemeinsamer Werte so. Und dafür halt irgendwie mal einen Startpunkt zu setzen, damit man irgendwann in 5 Jahren oder so mal da ist und sagt uns, okay, das könnte jetzt irgendwie was sein, war halt die Absicht. Und damals hat, also Diskussionen gab es halt schon länger so, die meanderte halt so da zwischen so Netzaktivisten, Journalisten, Autoren, die in dem Bereich unterwegs sind und halt eine Menge Wissenschaftlern, die halt in dem, so in diesem ganzen Netzbereich unterwegs sind. Und die dann irgendwann gab es dann halt mal so einen Anstoß von einer Zeitstiftung, die sagte, okay, lass uns das doch mal versuchen, also lass uns doch mal versuchen, irgendwie einen Text zusammenzukriegen. Und die haben halt allerhand Leute eingeladen dazu und dabei war halt die klare Absicht zu sagen, okay, wir wollen keine Lobbyisten. Also wir wollen halt keine Leute dabei haben, die halt Interessen von irgendwelchen großen Konzernen vertreten. Weswegen halt auch eine etliche Leute, die jetzt halt diese entstandene digitale Charta kritisieren, intensiv halt auch nicht eingeladen wurden. Ne? Also es ist halt so, weil wir gesagt haben, okay, also auch eine der interessanten Dinge, die ich zum Beispiel gelernt habe im Rahmen dieser Arbeit für diese, an dieser Charta war, warum sind denn so viele Anwälte eigentlich als Lobbyisten de facto unterwegs publizistisch? Mhm. Naja, das ist Anwaltsgeheimnis, das heißt, die müssen nicht offenlegen, für wen sie unterwegs sind.
Ah, verstehe. Ja.
Deswegen hast du dann.
Wie viele Leute haben denn da jetzt mitgearbeitet? Das ist ja auch irgendwie.
Also die ursprüngliche Einladungsgruppe.
Mehr als nur eine Handvoll.
Waren, glaube ich, so 40, am Ende waren es 27, die tatsächlich dann erschienen sind, daran mitgemacht haben. Es gab halt also ein Format, so halt so immer diverse Sitzungen, wo halt so einzelne Themen diskutiert wurden und dann so ein bisschen Tendenz und so. Und dann gab es halt so eine echt längliche, umfängliche Textarbeit, die auch nicht so einfach war, weil natürlich die Gruppe sehr divers war. Ne? Und halt auch eine Menge Leute dabei waren, die halt dann ihre persönlichen, also was sie persönlich wichtig finden, mit eingebracht haben. Also zum Beispiel sowas wie Autoren, die halt sagen, okay, ich finde es halt super wichtig, dass man irgendwas gegen Piracy da reinschreibt, weil sonst kann ich ja nicht leben. So. Und dann denen halt dann langsam und mühsam erklärt wurde, so pass auf, wir schreiben hier Grundrechte, wir schreiben hier jetzt nicht halt irgendwie Kleinkram, sondern dann war natürlich dieses ganze Thema, was jetzt halt auch eher intensiv diskutiert wird, Hate Speech und diese Geschichten, worüber jetzt halt sich ja auch einen Großteil der Diskussion entbrannt hat im Netz. Und da war es halt so, dass die Diskussion halt sehr länglich und sehr, sehr, kontrovers war, kann man sagen. Und man sich am Ende darauf geeinigt hat, okay, wir wollen uns nicht auf Mechanismen festlegen. Wir wollen nicht sagen, okay, es muss eine Vorzensur geben oder es muss halt irgendwie eine rechtliche Verpflichtung von Anbietern geben oder was auch immer, sondern es geht halt einfach nur darum, dass wir die Effekte vermeiden wollen. Also wir wollen halt nicht, dass Leute sich im Netz nicht äußern können, weil sie dann halt einfach irgendwie von den Shitstorms komplett verbrannt werden, sondern muss halt irgendeinen zumindest gesellschaftlichen Konsens geben. Und daraus resultierte halt dann diese Formulierung, die jetzt halt irgendwie sagte, Sinn zu verhindern, mit der ich persönlich überhaupt nicht glücklich war, aber dann irgendwann gesagt, also pass auf, wir haben jetzt hier schon 14 Monate an diesem Ding rumgeschrieben, wir wollen eh in großem Umfang im Netz diskutieren, so, und war auch vollkommen klar, dass das halt irgendwie Leute fürchten werden, dass es halt irgendwie irgendeine Zensur oder sowas gibt. Versucht zu erklären, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und die, das Ergebnis war halt zu sagen, okay, das wird sowieso diskutiert werden, die Formulierung wird sowieso nicht Bestand haben, wir werden da halt einfach eine, ja, so. Und das Problem war halt jetzt einfach, dass diese Diskussion darüber, also dass das halt eine Diskussionsgrundlage ist, das wurde halt in der Kommunikation initial überhaupt nicht vermittelt. Also das war halt zu wenig. Also das ist halt diese
Scheiße.
Das war halt, also das kam halt so rüber wie, das wird, das ist jetzt halt beschlossen und jetzt geht's gleich ans Europaparlament und dann wird's durchgewunken. Ne? Was halt überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also das ist völlig, abseitig. Ja? Also was halt passiert ist, dass diese Initiative, so wie viele andere Initiativen, die halt so aus dem intellektuellen Spektrum kommen, vorgestellt wird dem Ausschuss, ne? Also dem Lieber-Ausschuss. Der Lieber-Ausschuss irgendwie ist halt so der Ausschuss, der halt so für grundlegende Verfassungsfragen in Europa zuständig ist und der irgendwann mal möglicherweise der ist, der sagt, okay, das finden wir vielleicht notwendig und wir berufen jetzt mal eine europaweite Versammlung ein und starten mal so einen Prozess. Und was wir halt Montag tun, ist dann halt zu sagen, okay, es gibt diese Initiative und hier ist halt mal so ein Text und wir haben den auch schon mal übersetzt in verschiedene Sprachen und wir würden jetzt gerne mal die Diskussion anstoßen. Und dann wird dieser Ausschuss halt sagen, ach, ist aber schön, dass ihr diese Initiative habt, finden wir vielleicht ganz gut so und dann fangen wir mal die Diskussion auch im parlamentarischen Rahmen an, ob man sowas braucht. Also das ist halt so mitnichten halt so, wie es halt jetzt so gerne dargestellt wird, ja so eine Hinterzimmerkungelei, wo jetzt halt irgendwie sowieso schon alles klar ist. So.
Und das hat das denn so ein bisschen Traktion? Also,
nee.
Kommt das vom
also
Boden weg?
Momentan, also es gibt halt eine Menge Kommentare, jetzt nachdem Leute verstanden haben, dass man es kommentieren kann, gibt es halt irgendwie so eine, ich glaube mittlerweile vierstellige Anzahl von Kommentaren, die halt jetzt auch moderiert werden, also im Sinne von halt irgendwie Rechtschreib korrigiert und halt irgendwie den absoluten Bullshit halt rausfiltern.
Ich glaube, die Webseite hatte, als ich geklickt habe, zumindest noch gar keine Kommentarfunktion.
Doch, du kannst jeden Artikel einzeln kommentieren. Du kannst auf jeden Artikel auf die Überschrift klicken und darunter sind die Kommentare.
Okay, das habe ich nicht gemacht.
Und die Idee dabei ist halt einfach zu sagen, so soll jetzt halt nicht im komplett luftleeren Raum starten, sondern jeder Artikel ist halt eine Reflexion von langen Diskussionen mit vielen Leuten im Sinne von, das ist ein wichtiges Thema. Also das ist halt ein Aspekt, der halt für solche Grund- und Freiheitsrechte notwendig ist. So, und wie sich jetzt halt in der Diskussion schon zeigt, ist es halt total gut, halt mit vielen Leuten zu diskutieren, und, aber auch eben an so einem konkreten Beispiel, weil daraus neue Ideen entstehen. Zum Beispiel gibt es jetzt halt irgendwie so in den Kommentaren gibt es jetzt halt einen so einen Strang, der sagt, okay, man hat ein Grundrecht auf Konnektivität, das gehört da eigentlich rein und haben vollkommen recht. Ne, also es ist halt so eine zu sagen, so offline sein ist halt, geht halt eigentlich nicht mehr, also deswegen braucht man ein Grundrecht auf Konnektivität. Was da natürlich reingehört. Und so, und dieser Entwicklungsprozess, der startet jetzt halt so. Und was mich aber halt persönlich halt so ein bisschen anfrisst bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass halt insbesondere auf Twitter die Leute erstmal grundsätzlich annehmen, es sei böse. Ja, es gibt halt immer diese grundsätzliche Annahme, wenn du für irgendwas bist, das war damals beim Datenbrief ja auch schon so, dass erstmal angenommen wird, das ist nur ein böser Versuch von irgendwelchen fiesen Lobbyisten, ihre Zensurvorhaben irgendwie jetzt auch noch irgendwie durch irgendwie ein Werk von Verfassungsrang zu legitimieren.
Ja.
So. Und ich denke mir so, Kinder, ihr kennt mich doch, würde ich bei sowas mitmachen? So würden irgendwie Leute, die irgendwie wie Sascha Lobo oder Johnny Häusler, würden die bei irgendwas mitmachen, wo klar ist, dass es halt irgendwie darum geht, irgendwie für Zensur irgendwie zu werben oder das halt zu legitimieren.
So. Das ist halt, das darf man, glaube ich, nicht persönlich nehmen. Ich meine, wir haben ja, das können wir vielleicht bei der Gelegenheit auch mal erzählen, wir haben uns mal mit der Amadeo-Antonio-Stiftung hier kurz getroffen.
Ja.
Und da kam diese Art von Kritik uns gegenüber.
Mhm.
Und das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch ich mich so verhalte oder es zumindest auf andere so wirkt, dass die irgendwie glauben, fundamental Opposition und ich nehme erstmal das Schlimmste an. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass wir einfach gewisse Debatten schon seit so vielen Jahren haben, dass einfach jeder Vorstoß erstmal angenommen wird als okay, das ist hier bestimmt wieder dieselbe Scheiße.
Die ja, aber das ist halt genau mal. Diese Annahme, dass wir, diese Annahme von Veränderung kann nur zum Schlechten sein.
Ja, ne, also das ist genau, was
genau,
wir, ja,
genau dieser Punkt. Ne, also die, genau dieses.
Ist doch eine runde Sendung.
So dieses Veränderung kann nur zum Schlechten sein. Wenn man sagt, okay.
Wir stehen einfach alle mit dem Rücken schon so zur Wand, dass wir sagen, nee, also jetzt lieber gar nichts, als hier irgendwas zu riskieren.
Und
keine Experimente so Adenauer.
Und, genau, und dabei können wir nur verlieren, weil die
und zwar alle
die Feinde der Freiheit, also die Leute, die halt wirklich Zensur wollen und die Leute, die halt wirklich irgendwie eine autoritäre Gesellschaft wollen, die sind perfekt geübt darin, die Gesetze vorzubereiten, die sie nach dem Terroranschlag durchziehen. Die sind perfekt geübt darin, immer was parat zu haben. Und die liberale Linke kriegt das einfach nicht hin. Die kriegt es einfach nicht hin zu sagen, was wollen wir denn eigentlich? Was sind denn die Grundrechte, die wir haben wollen? Dann sagt's doch einfach, schreibt's hin, macht einen Vorschlag. So, sorgt dafür, dass überhaupt eine Diskussion beginnen kann, aus der dann irgendwas werden kann. Wenn wir damit nicht anfangen, dann werden wir immer nur den Rechten hinterherrennen. So, und wenn ich mir jetzt angucke, was irgendwie an Kritik teilweise von irgendwelchen Google-Lobby-Vertretern, die irgendwie als U-Boote durch die Berliner Landschaft fliegen, ja, was da teilweise kommt, so, die halt dann so mit, ja, ist ja irgendwie so individualistisch so. Naja, natürlich wollen wir an die Geschäftsmodelle von den Konzernen ran. Natürlich wollen wir halt irgendwie Dinge tun, die halt irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie Unternehmen nicht mehr einfach nur ihre Profitinteressen über die Interessen der Allgemeinheit stellen können. Und wenn das der Kritikpunkt ist, naja, schön, das habt ihr richtig begriffen.
Ja, also ich glaube, so ein bisschen zu erkennen zu können, was ich eigentlich seit Jahren behaupte, dass die Linken so ein bisschen die Konsensfähigkeit verloren haben, weil da einfach zu häufig irgendwie Virtue Signaling betrieben wird oder ich bin aber der linkere Linke als du und du bist eigentlich Querfront und einfach schon an kleinsten, an Punkten kleinster Divisivität, also wo man eigentlich derselben Meinung ist, bis auf so einen kleinen Fitzel, reicht aber der kleine Fitzel schon, um lieber Krieg zu führen untereinander,
ja,
als um sich auf irgendeinen Scheiß zu einigen. Und selbst wenn der jetzt nicht irgendwie, weißt du, wenn der zu 95% das ist, was du schon immer haben wolltest und 5% stimmen nicht, dann ist einfach, bei den Rechten übrigens auch, das sehen wir noch nicht so, aber bei den Linken,
ist das so?
Ja, ist mir mehrfach bestätigt worden jetzt, dass die genauso sich in irgendwelchen, echt? Ja. Und das Problem ist aber, dass die meisten von denen, also was heißt Problem? Das Gute ist, dass die meisten von denen einfach überhaupt gar keinen Presseniederschlag finden. Das heißt, wir erfahren das einfach nicht. Ja? Hm. Genauso wenig, wie wir sehen, wie die planen, sehen wir auch, wie die sich streiten. Das heißt, wir haben einfach insgesamt zu wenig
Einblick. Also du glaubst, dass das nicht ein spezifisches Merkmal der Linken ist?
Das ist kein spezifisches Merkmal der Linken, aber bei den Linken ärgert es mich halt besonders, weil ich mich dazugehörig gefühle.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein generelles Problem, auch durch diese Filterblasen. Dadurch, dass ich es auf Facebook erfahren kann oder auf Twitter, dass ich eine derartig krasse Übereinstimmung zwischen dem, was ich sehen will und dem, was ich tatsächlich sehe, erreichen kann, ist es, also ich illustriere das mal an Spam-Bekämpfung, ja, weil da ist es für mich sehr deutlich. Wenn ich irgendwie normalerweise 100 Mails kriege und davon sind 50 Spam und ich mache jetzt einen Spam-Filter und kriege nur noch 3 Spam, dann ärgere ich mich über die 3 Spam mehr, als ich mich vorher über die 50 geärgert habe. Weil ich jetzt nämlich was unternommen habe und das Gefühl habe, die sind bösartig. Vorher waren die nur so, naja, die kommen halt rein.
Das hat im Rauschen, ja.
Aber diese 3, die haben irgendwas gemacht, um meine Maßnahme zu umgehen. Ne? So. Und ich glaube, dass das generell so ein Effekt ist, den man hat. Wenn ich sehe, okay, also hier kann ich 100% Übereinstimmung haben und wenn ich aber mit dem Typ da rede, dann habe ich nur noch 98%, dann ärgere ich mich, glaube ich, völlig überproportional über die 2%. Anstatt zu sagen, 98% Übereinstimmung, ja, wir könnten irgendwie zusammen eine Partei aufmachen. Und das ist, glaube ich, auch ein Effekt dieser Filterblase.
Ja, ich glaube, ein anderer Effekt ist halt auch, dass die Leute einander nicht mehr zubelegen, dass sie, obwohl man möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt halt nicht übereinstimmt, man doch halt irgendwie ansonsten relativ große Gemeinsamkeiten hat. Die Leute unterstellen allen anderen Leuten immer nur das Böse.
Auch, dass jemand eine valide Position haben könnte, die anders ist als eine, selbst an der Sache, wo ich noch keine Position habe, kann ich häufig beobachten, dass einfach Leute sagen, okay, also ich weiß zwar nicht, was richtig ist, aber das ist bestimmt falsch. Ne? So, man ist viel eher bereit zu sagen, das ist alles scheiße, als zu sagen, naja, das gucke ich mir mal an, vielleicht hat er ja. Vielleicht hat es ja Hand und Fuß.
Also nehmen wir mal wieder dieses Beispiel, irgendwie diese Hate Speech und Rufschädigungsgeschichte. Ne? Das ist halt so ein Ding, was halt eine Leute emotional trifft. So, und das war halt auch in dieser Runde so. Da gab es halt Leute, die hatten halt einfach mal die Inbox voll mit halt irgendwelchen Nazis, kommt halt vor. So, ne? Und die sind halt, die wollen halt, dass irgendwas dagegen getan wird. Kann ich auch vollständig verstehen. Und trotzdem sind das halt nicht Leute, die sagen, so jetzt will ich aber eine ordentliche Vorzensur haben. Ja, das ist halt so ein, sondern es ist halt so ein Mechanismus zu sagen, so wir wollen halt, dass irgendwas getan wird. Deswegen ist es halt ein wichtiges Thema, über das wir diskutieren müssen. Und vielleicht finden wir in dieser Diskussion hier einfach auch Mechanismen. Vielleicht finden wir Wege, rechtsstaatliche Mittel zu sagen, okay, wir müssen, brauchen halt möglicherweise sowas wie halt eine spezielle Gerichte dafür, vor denen du halt rechtsstaatlich deine Rechte im Netz einklagen kannst. Und nicht diese Scheiße, wie sie jetzt passiert, halt mit irgendwie hier dem Recht auf Vergessen, wo de facto halt irgendwo bei Google irgendein Komitee sagt, naja, klick weg. So, oder wo du halt irgendwie dann irgendwelche Callcenter.
Ohne Rechtsweg dagegen?
Ohne Rechtsweg, ohne irgendwas. Also, ich meine, wir haben ja gerade die Situation zum Beispiel, dass die YPG, also die syrischen Kurden, die finden auf YouTube quasi nicht statt, weil sie halt von Leuten aus der Türkei, die halt vom Staat offenbar bezahlt werden, permanent gefleckt werden als irgendwie.
Anstößig
oder Violence oder was auch immer. Und die haben halt große Mühe, halt irgendwie überhaupt ihre Positionen rauszubekommen. Schaffen es auch mal wieder, aber sobald da eine kurdische Fahne oder ein Öcalan-Porträt oder so irgendwie im Bild ist, ist sofort Terrorismus.
Ja. Ja.
Und diese Mechanismen auf die Anbieter zu verlagern, ist natürlich völliger Quatsch. Also ich meine, das kann halt nicht funktionieren. Wir müssen uns halt überlegen, wie modernisieren wir den Rechtsstaat so, dass er in der Lage ist, mit seinen rechtsstaatlichen Mitteln halt nicht Monate zu brauchen, um solche Entscheidungen zu fällen. Das halt.
Lass mich mal die Vermutung äußern, dass es in vielen Fällen auch akzeptabel wäre, wenn wir in der Diskussion zu dem Ergebnis kommen, das ist deine individuelle Aufgabe, deine Inbox zu löschen, halt, wenn da Scheiße reinkommt. Ich glaube, da könnten viele Leute auch mit leben, also jetzt nicht in allen Fällen. Hm. Aber bevor die anfangen, einfach Sachen zu löschen, hätten die gern den Konsens hergestellt, dass das der Weg ist, den wir jetzt gehen wollen. Ja? Ich glaube, viele Leute, die laut über Internetzensur nachdenken, die wollen eigentlich gar nicht Zensur. Wenn du mit denen redest und wenn du denen erklärst, was das für ein Rattenschwanz an Problemen hinter sich herzieht, dann gibt es doch keinen, der sich hinstellt und sagt, ja, ich will aber trotzdem Zensur.
Ich meine, selbst die Antino-Leute ja nicht.
Ne? Ja, nein, ja. Die wollten natürlich auch keine Zensur. Die waren total...
Die waren verblüfft davon,
die waren verblüfft, dass ihnen das jemand vorwerfen. Ja, genau.
Und die waren, also war auch sehr interessant, dass die halt einfach auch nicht, also denen war nicht klar, wie hart dieser Zensurvorwurf halt die digitale Szene triggert. Die kannten zwar so diese ganze Zensursala-Geschichte so am Rande, so die Netzsperrengeschichte.
Ja,
so.
Vom Vorbeifahren aber nur.
Aber so vom Vorbeifahren halt involviert. Das haben die nicht auf sich bezogen.
Und haben auch nicht verstanden, dass die Leute einfach das Gefühl haben werden, okay, also pass auf, jetzt kommt hier der Nächste und will Zensur.
Genau.
Der kriegt jetzt auf die Fresse. Ja, so. Und das ist ihnen ja im Großen passiert, so kam mir das jedenfalls vor.
Ja.
Und also die wollten alle nichts Böses, ja. Auch diese ganzen Nazi-Pranger-Geschichten meinen die gut, aber das ist halt, du musst halt beide Seiten mal erlebt haben irgendwie, du musst mal sehen, wie das ist, wenn so ein Pranger irgendwo läuft und du stehst drauf. Und interessanterweise ist das ja einigen Leuten von den Amadeus auch passiert, dass die auf irgendwelchen Prangern der Rechten standen. Die wissen also, dass das scheiße ist, ja. Und haben aber trotzdem irgendwie den Sprung nicht gekriegt zu sagen, na, dann machen wir auch keine Pranger, sondern dann erst recht. Also das ist eine Sache, die mich auch seit einer Weile beschäftigt. Eigentlich im Großteil, seit wir dieses Gespräch mit denen hatten, so wie Leute es schaffen, ihr eigenes Tun zu relativieren, dadurch, dass sie sagen, was die anderen machen, ist aber noch schlimmer. Ja, also das ist ja gerade, wenn beide eigentlich essentiell dasselbe machen wie diese Pranger, dann ist es ja gar nicht so einfach, da eine Argumentation zu finden, dass die anderen das aber schlimmer machen. Und die Argumentation in dem Fall war, dass mit den Nazis eben auch Gewaltaufrufe verbunden seien. Und wir machen das ja nur zu Doku-Zwecken. Ne? So, wenn ich mich da jetzt recht ersinne. Und,
ja.
Und das ist eigentlich ein sehr schmaler Steig, auf dem man da steht, wenn man so argumentiert, finde ich. Ja. Weil du kannst ja nicht die Verantwortung übernehmen für irgendwelche anderen Leute, die bei dir den Pranger sehen und dann losziehen und Gewalt ausüben.
Ja, genau dieser Punkt zum Beispiel, also diese Internetpranger-Geschichte spielt halt in der Diskussion bei dieser Digitalkarte durchaus auch eine Rolle. Das ist also auch ein wichtiger Punkt war zu sagen, okay, also vielleicht muss man solche Digitalpranger einfach verbieten. Und zwar egal in welche Richtung. Und sagen, es ist halt.
Und egal, ob die inhaltlich recht haben oder nicht.
Ja, also möglicherweise.
Das finde ich einen wichtigen Punkt.
Also einfach zu sagen, dass so Personen.
Die Würde des Menschen wird verletzt durch so einen Pranger, also genau. Findet der nicht statt.
Punkt. Findet der nicht statt. So, ne? Und das halt, so, jetzt kann man natürlich sagen, das ist Zensur. Das kann man ja durchaus sagen, weil du das ist halt eine Einschränkung deiner Meinungsäußerung. Wo man aber sagen muss, okay, aber die, tatsächlich diese, das Bedürfnis, jemand vollständig zu dokumentieren, was ja so in Fortune Lingo Doxing heißt, ja, um ihm indirekt einen Schaden zufügen zu können. Und darum geht's ja. Ne? Also, weil dann hofft man, dass irgendjemand vorbeigeht und den aufs Maul haut oder so. Oder ihn er nicht angestellt wird oder von seinem Arbeitgeber rausgeworfen wird. Aber
das rationalisieren sich die Leute weg, den Teil davon. Ne?
Na, sowohl die Rechten als auch die Linken.
Ja, ne? Natürlich.
So, und dazu sagen, okay, aber das ist tatsächlich eine Art von Umgang mit dem Internet, den wir vielleicht, müssen wir diskutieren, möglicherweise einfach verbieten müssen.
Ich finde das auch durchaus gleichzusetzen mit Gewaltausübung. Also es gibt ja auch bei Gewalt sind wir inzwischen so weit zu sagen, es gibt körperliche Gewalt und es gibt aber auch andere Arten von Gewalt. Irgendwie jemand beleidigen, ja. Und dass man einfach sagt, Daten gegen den Willen desjenigen zu erheben oder zu veröffentlichen, ist auch schon Gewalt. Ist halt eine digitale Gewalt, ja. Und also ich empfinde das persönlich als Gewalt, wenn Leute von mir Daten haben wollen, die ihnen nicht zustehen. Das ist ein Versuch, über meine Souveränität, über den Umgang mit meinen eigenen Daten zu verletzen. Und das geht mir bei der Meldestelle so, wenn die irgendwie die Fingerabdrücke für den Pass haben wollen, das empfinde ich als massiven Eingriff in meine persönliche Souveränität. Und das geht mir aber auch bei irgendwelchen Webseiten so, die gern meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer haben wollen. So, das muss einfach mal angesprochen werden, dass die Souveränität der Daten ist vielleicht nicht ganz so wichtig wie die Unverletztheit des Körpers, aber es ist auch eine Form von Gewalt. Das muss man zumindest mal so diskutieren können. Mhm. Und die Charta versucht also diese Art von Diskussion jetzt loszutreten.
Genau, darum geht es halt einfach zu sagen, so was sind denn die Dinge, die wir digital netzspezifisch regeln müssen, die wir nicht den Gerichten überlassen können, das aus den allgemeinen Grundrechten herzuleiten. So, das war halt so die Überlegung dabei. Und diese Diskussion, wie gesagt, läuft auch gerade jetzt und ich würde es gut finden, wenn ihr euch daran beteiligt, also auch einfach wohl wissend, dass auf der anderen Seite da halt in der Gruppe, die halt diese Formulierungen gewählt haben, sitzen halt auch Leute, die haben halt einfach, die sind halt einfach ein bisschen älter, die haben halt andere Herangehensweisen, andere Sichtweisen. Jeder dieser Formulierungen ist ein Kompromiss, der halt gewählt wurde, um einen Flock einzuschlagen im Sinne von, das ist ein Thema, was wichtig ist. Nicht diese konkrete Formulierung ist jetzt die da unbedingt drin landen muss, sondern dieser Themenbereich ist einer, über den wir mal reden müssen, wo wir als Gesellschaft einen Konsens finden müssen.
Man sieht auch ganz gut, wie breit das Spektrum der Leute ist, die da mitgemacht haben, an dem einen Punkt, den ich erstmal googeln musste. Da ging es nämlich um das Recht des Nichtwissens.
Auf Nichtwissen, ja.
Und da musste ich erstmal googeln, was das überhaupt sein soll. Ja? Und Nichtwissen, damit ist gemeint, wenn jetzt ein Arzt, sagen wir mal, eine Blutprobe nimmt und findet irgendwie, was weiß ich, HIV oder Krebs oder so. Oder, also ich glaube, Krebs ist ein gutes Beispiel, so nach dem Motto, du hast noch 2 Wochen oder irgendwie ein Jahr oder so und du müsstest jetzt dein Leben umstellen, wenn ich dir das sage. Ob du dann das Recht hast, als Patient zu sagen, das würde ich aber nicht wissen.
Oder noch viel, viel...
Da kommt dieses Konzept her.
Viel umfänglicher, wenn aus Daten, die zufällig über dich bekannt sind, zum Beispiel halt DNA-Daten deiner Verwandten,
ja,
oder Lebensumständen, die sich zum Beispiel aus der Beobachtung von digitalen Assistenten auf deinem Telefon ergeben, Schlussfolgerungen gezogen werden können, die dich in deiner Lebensruhe halt beeinträchtigen, dass du halt sagen kannst, will ich nicht wissen. Interessiert mich nicht. Na, also na, du kannst halt mittlerweile, kannst du zum Beispiel, gibt es eine Studie, die sagt, du kannst aus der Beobachtung von, wie Leute laufen, also so Schrittart und ja, so, kannst du halt bestimmte Formen von Alzheimer und Demenz vorhersagen. Ja, schon eine Weile vorher. So, und dann kannst du halt,
ach du meine Güte.
Ja, genau.
So, und dann das heißt, am Flughafen könnten sie dir sozusagen...
Nee, musst du schon länger beobachten.
Aber
eine App auf dem Telefon könnte es halt irgendwie so. Wie gut die Korrelation ist, wissen wir noch nicht, aber das sind halt so Beispiele von Sachen, wo man sagen muss, okay, andererseits ist die gesellschaftliche, also wäre halt die gesellschaftliche Lösung zu sagen, das Kollektiv hat ein Recht darauf zu wissen, dass du irgendwie demnächst dement wirst, damit sie dich rechtzeitig medikamentieren kann, möglicherweise. Und
damit du nicht Präsident wirst.
Genau, möglicherweise ist aber deine persönliche Präferenz zu sagen, so, na Gott, wenn ich halt wegdämmere, dämmere ich halt weg, ja, kann ja sein. So, und diese Diskussionen wurden halt eben auch geführt, auch auf einer intellektuell sehr hohen Ebene. Und jetzt sind nicht alle Formulierungen, die dabei rausgekommen sind, super optimal.
Das ist ja auch nicht das Ziel gewesen.
Nee, das ist halt auch ein Kompromisswerk aus einer großen Gruppe mit dem Ziel zu sagen, okay, wir wollen halt die Themen festsetzen oder zumindest mal so den Rahmen umreißen, in dem wir diskutieren wollen. Und dazu gehört unter anderem halt eben auch diese Hate Speech-Doxing-Rufschädigungsdiskussion, die wir halt einfach mal führen müssen. Und wo wir jetzt halt nicht irgendwie in unseren Lagern verharren dürfen und sagen dürfen, okay, wenn du irgendwas machen willst und irgendwas verbieten willst, dann ist es aber Zensur. Ne, also wie wir jetzt gerade dieses Doxing-Beispiel zum Beispiel hatten, ne, wo man sagen kann, okay, möglicherweise ist es im reinen Meinungsäußerungssinne, ist es Zensur, wenn es halt verboten ist, halt Profile von Menschen halt irgendwie zu publizieren. Aber der Schaden für den Einzelnen ist möglicherweise so groß, dass man sagen kann, okay, das, den Schritt müssen wir halt möglicherweise machen. Und die Diskussion darüber müssen wir halt führen. Die gesellschaftliche Debatte darüber kann nicht länger vertagt werden. Und dafür ist diese Charta da.
Gibt es denn da, also na, wird schon geben, wie ist denn die Struktur, in der sich jetzt die Diskussion weiterentwickeln soll? Gibt es da irgendwelche Meilensteine oder so?
Also was momentan passiert ist, halt, die Kommentare werden halt auf dieser Webseite gesammelt. Da geht es halt erstmal nur darum, erstmal einfach zu gucken, wie groß ist das Meinungsspektrum. Und der nächste Schritt ist noch nicht klar. Also der ist halt einfach noch nicht festgelegt.
Okay.
Auch einfach deswegen, weil wir diesen Prozess halt eben auch nicht zu sehr bestimmen wollen. Also es geht halt jetzt auch nicht darum zu sagen, so hier ist jetzt der Meilenstein, irgendwie am 25. Januar muss der Text fertig sein, damit er halt dahin den verabschiedet werden kann und die Übersetzung alles klar ist, sondern es ist halt eher so ein Punkt zu sagen, okay, das geht jetzt in dem Liberausschuss, gibt es halt diese Vorstellung im Europaparlament, damit die auch mal anfangen zu diskutieren und sich zu überlegen, was sind denn die Themen, die wichtig sind. Dann gibt es halt die Übersetzungen in die anderen Sprachen, dann gibt es halt auch da eine Diskussion, ne? Ich meine, das ist eine europäische, also die Idee ist, eine europäische Charta zu finden. Dann wird es wahrscheinlich ein Tool geben, wo halt man mal alle Kommentare und vor allen Dingen auch alle Pro- und Kontra-Argumente strukturiert sammelt, um halt einfach mal so auch das aufzubauen. Und dann muss man halt überlegen, wie man halt das ganze Ding demokratisch legitimiert bekommt, also ob man es halt zum Beispiel zur Abstimmung stellt oder wie auch immer. Das sind halt auch schwierige Fragen, also die halt auch mit der Grundlage demokratische Legitimation zu tun haben und die halt nach und nach halt irgendwie sich entwickeln werden. So, und die Frage, welche Staaten dann halt auch überhaupt akzeptieren als ihr Ding oder sagen, okay, diese Grundrechte greifen wir mit auf oder die erkennen wir an oder so, ist auch noch völlig ungeklärt. Also ja. Das ist halt so worum es geht, ist halt erstmal überhaupt eine positive Debatte zu führen, zu sagen, wir brauchen neue Grundrechte, wir müssen diese Grundrechte festlegen, so. Wir müssen dazu nicht die Verfassung ändern, sondern wir können die eben so wie die Europäische Menschenrechtscharta aufsetzen und sagen, wir wollen halt einfach mal positiv darüber diskutieren, was halt irgendwie neue Grundrechte sind, so. Und ich meine, wenn ihr meint, irgendwie Leute im Internet beleidigen zu können, ist halt irgendwie ein fundamentales Grundrecht, so, dann schreibt es doch hin. Ich meine, vielleicht sind ja auch mehr Leute dieser Meinung. Das ist ja durchaus möglich. Es ist ja jetzt nicht so, dass halt irgendwie an dieser Stelle halt ein Konsens ist. Wir haben da halt natürlich einen großen Konflikt zwischen der, sag mal, dem europäischen Gedanken halt irgendwie, was irgendwie Meinungsfreiheit angeht, und dem deutschen, der nur noch deutlich eingeschränkt ist, und dem amerikanischen Modell, der halt sagt, okay, ungefähr geht alles, außer ich kann nicht vor dem Gericht auf Schadenersatz verklagen. Ja, wenn das ja, muss man ja mal sehen, so die amerikanische Meinungsfreiheitsäußerungsgeschichte ist ja, jetzt auch nicht endlos, ne? Weil wir jetzt in der Gorka, Hulk Hogan, Peter Thiel-Geschichte gesehen haben, ist ja auch da die Meinungsäußerungsgrenze halt irgendwie relativ hart gezogen, nämlich genau da, wo es darum geht, Dinge über Menschen zu offenbaren, die sie halt nicht offenbart haben wollen. Und diese Diskussion müssen wir jetzt aber führen. Die sind hart, die sind wahrscheinlich sogar verletzend, die müssen wir aber jetzt irgendwie mal langsam irgendwie in die Gänge bekommen. Und ich würde mir halt wünschen, da halt einfach mal irgendwie mehr Debatte reinzubekommen und weniger eBay, mit denen spiele ich nicht, weil irgendwie, die haben ja mal irgendwie Martin Schulz die Hand gegeben, irgendwie Zeug so. Also da habe ich irgendwie auch keine Lust mehr drauf, das ist mir irgendwie zu langweilig.
Ja. Gut. Ja, freut uns, dass ihr uns so schön zugehört habt. Ist doch ein bisschen länger geworden, als wir befürchtet hatten. 2,5 Stunden.
Geht schon.
Ja, gut. Na, das geht immer.
Alles klar.
So klar, so lange können wir gar nicht aufnehmen, dass es Beschwerden gibt, das ist zu lang war.
Sollten wir eigentlich auch mal probieren, so eine Filibuster-Sendung. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn ihr uns weitere Sendungen finanzieren möchtet oder versüßen möchtet, dann gibt es bei uns einen Flitter-Account und einen Patreon-Account.
Genau, dann wünschen wir euch ansonsten frohe Feiertage und bis zum nächsten Mal.